Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 171, heute mit der Samira,
Hallo.
dem Imanu, dem Jan,
Hi.
dem Tommy
Hallo.
und dem Chris.
Servus.
Ja, wie immer fangen wir mit dem Rückblick an und da gab es natürlich den großen Kampf Conor McGregor gegen Floyd Mayweather. Und da fahre ich einfach mal in die Runde. Beginne, wer möchte, aber ja, erzählt mal ein bisschen was zu dem Kampf.
Manu.
Ich soll starten, ja, dann
Ja,
starte ich.
klar.
Kein Problem. Ja, wie oder von allen erwartet, der Kampf McGregor gegen Floyd Mayweather. Ja, waren wir beeindruckt, waren wir nicht beeindruckt. Also ich muss sagen, McGregor hat mir in den Anfangsrunden ganz gut gefallen, sogar boxerisch. Also hätte ich nicht gedacht, dass er da so gut mithalten kann. Besonders so die ersten drei Runden, die kann man, wenn man will, schon McGregor geben. Also zwei davon muss man sogar geben. Ich glaube, die zweite eng, aber kann man auch. Und ja, Mayweather, ich denke mal taktisch schon eher abwartend. Ich glaube, er hätte da auch schon ein bisschen was machen können, wenn er denn gewollt hätte. Aber war taktisch wohl so eingestellt, dass er den McGregor sich da in den Anfangsrunden ein bisschen auspowern lässt. Ein bisschen outworken lässt, damit er halt hinten raus dann ja ein bisschen mehr Druck machen kann, wenn McGregor halt ja die Körner schon verschossen hat. Und genau so lief es dann auch, Runde 4 bis 6. McGregor wurde da schon etwas, ja, sagen wir mal, ein bisschen langsamer, kam ein bisschen weniger Floyd, langsam ein bisschen besser mit dem Jab, konterte etwas mehr. Zwar auch nicht so richtig wirklich offensiv, aber da kam schon etwas mehr, sodass man ihm die Runden zumindest geben konnte. Und ja, dann in der zweiten Kampfeshälfte, muss man schon sagen, war es dann eine ziemlich klare Geschichte, so ab Runde 7, spätestens ab Runde 8. Ja, das McGregor dann total die Puste ausgegangen, konditionell halt. Gar keine Chance mehr gehabt, da mitzuhalten. Dementsprechend wurde das Ding dann extrem einseitig und ja, er kassierte dann einen Haufen klarer Hände von Floyd und der Kampf wurde dann irgendwann Ende der 10. Runde abgebrochen. McGregor beschwerte sich dann, dass er rausgenommen wurde. Ja, bin ich auch dabei. Man hätte da noch ein bisschen laufen lassen können, denke ich mal. Er war noch nicht am Boden vorher. Mit Bauchschmerzen kann man den Abbruch natürlich auch vertreten. Ich denke, klar, das Ding war durch, weil er halt keine Kondition mehr hatte. Wäre er dann wahrscheinlich mehrfach zu Boden geschickt worden und ja, hätte sich vielleicht dann auch noch schwerer verletzt. Dementsprechend kann man das vertreten. Da auch nach Punkten dann hoch am Führen war auf den Scorecards Mayweather, gut, ist das okay? Kann man mit leben. Im Endeffekt, ja, würde ich aber sagen, hat sich McGregor dann für den ja, Best Ever, wie sich Floyd nennt, dann doch ganz gut geschlagen, finde ich. Wie gesagt, hätte die Kondition da noch zwei Runden ja, länger gereicht, dann wäre er mit dem Best Ever über die Distanz gegangen für den ersten Profikampf. Ich denke, das ist schon eine angemessene Vorstellung gewesen, wenn man da jetzt davon ausgeht, dass da nichts gescriptet war, nichts gekauft war, nichts im Vorfeld abgesprochen war. Davon will ich jetzt einfach mal ausgehen, keinem da irgendwas unterstellen. Muss ich sagen, ja, aber die Leistung, Performance von McGregor eigentlich für den ersten Profikampf, wie gesagt, gegen einen der schon ja, besten Boxer in den letzten Jahren oder jetzt letzten Jahrzehnten ganz gut. Sogar sehr gut, wenn man das denkt, dass es der erste Kampf war. Und für Floyd, ja, Sieg Nummer 50. Natürlich dann eine beeindruckende 50-0-Bilanz, auch wenn ein paar Kämpfe sicher in seiner Karriere auch knapp waren. Aber im Endeffekt dann kann er mit 50-0 abtreten. Hat nach dem Interview oder im Interview nach dem Kampf dann auch gesagt, dass es safe sein letzter Kampf ist. Ja, bin ich mal gespannt, ob das in 2 Jahren dann auch noch so steht, wenn das Geld wieder weniger wird. Aber grundsätzlich, wenn es sein letzter Kampf gewesen ist, dann ja, Respekt für die Kämpfe, die er gemacht hat, für die Siege, die er eingefahren hat und für McGregor auch großen Respekt. Wie gesagt, war nah dran, die Distanz zu gehen. Hätte er fast geschafft. Ich denke, wenn er da ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, vielleicht, um sich auf die 12 Runden einzustellen, auch trainingsmäßig, natürlich eine Riesenumstellung, wenn man Jahre UFC trainiert. Das ist natürlich dann schon in 3, 4 Monaten schwierig dann zu bewältigen, aber wie
Naja, da
gesagt,
war ja jetzt auch in der UFC kein Konditionswunder, ne?
Ja, ist natürlich, da bin ich der Meinung, wie gesagt, ist der Sport natürlich auch wirklich, wirklich hart. Also wer sieht da schon in der fünften oder vierten Runde in der UFC noch richtig frisch aus? Ich glaube, da gibt es auch wenige, weil der Sport halt mörder anstrengend ist, auch viel anstrengender als Boxen. Deswegen war ich auch nicht der Meinung, dass...
Glaube ich nicht.
Na doch, weil du schon... Du musst
konditionell nicht.
Du musst auf die ganzen Kicks achten, du musst auf Punches achten, du musst darauf achten, dass du nicht gepackt wirst. Dann die ganzen Bodenbesuche, dass dieses, wie soll ich es nennen, Clinch am Boden. Das ist ja, mach das mal gegen einen Freund einfach mal aus Spaß, clinch mal 2 Minuten am Boden. Da bist du mausetot, wenn du das machst. Und ich denke, das ist...
Aber er clincht ja nie am Boden.
Ja, gut, er will das nicht, aber er wurde auch oft genug zu Boden gebracht. Und
ja, und dann hat er verloren.
Nicht immer, aber oft, klar, und... Wenn er zu Boden gegangen ist, dann war die Kondition meistens danach dann schon weg. Genau, und das ist halt bei den meisten UFC-Kämpfern so. Oder wenn man die UFC ein bisschen beobachtet, so wenn die ein paar Mal am Boden waren, irgendwann so, dann lässt das schon gehörig nach und frisst viel Körner. Und im Boxen brauchst du ja im Prinzip nur auf die Hände achten, ein bisschen Beinarbeit. Das ist ja im Prinzip, also ich finde wesentlich anspruchsvoller, anspruchsloser. Eugen. Ja, da hatten wir gar ein Tonproblem. Wesentlich anspruchsloser als die UFC, aber gut, anscheinend ist es dann vielleicht doch nicht so oder hat sich anders bewahrheitet. Oder vielleicht ist McGregor allgemein auch einfach, ja, niemand, der für Kondition steht, wird wahrscheinlich dann auch so sein, weil der Kampf war alles andere als, finde ich, wirklich anstrengend. Also die Pace war überschaubar. Da bin ich mir nicht so sicher, ob... man nicht da auch hätte 12 Runden gehen können mit anderer Vorbereitung. Aber gut, nicht jeder hat die Kondition. Von daher, lassen wir es unterm Strich so stehen. Respekt für die Karriere von Mayweather und Respekt für McGregor, dass er ja für seinen ersten Profikampf eine akzeptable Leistung gegen einen sehr guten Boxer gebracht hat.
Und fandest du McGregor nicht sehr hüftsteif, sehr blattfüßig, sehr limitiert in Oberkörperbewegung, sehr limitiert im Head-Movement?
Ich sag mal so, für jemanden, der das, wie gesagt, das erste Mal professionell im Ring macht gegen einen der besten Boxer und angesichts seiner limitierten, genau wie du schon sagst, limitierten Eigenschaften, natürlich ist das kein... Es wird auch nie ein Weltklasse-Boxer sein. Aber dafür, dass er so viele Möglichkeiten hat, ne, hat er definitiv. Natürlich ist er langsam. Das muss man ja auch vorher. Ich messe
ihn ja einfach nur daran, das, was er im Vorfeld versprochen hat.
Ja, klar, wenn man jetzt die Show mit einbezieht, dann muss man enttäuscht sein. Ne? Das ist klar. Das ist ganz klar. Weil man das dann auch kritisch sehen muss. Wenn du das so betrachtest, hast du natürlich vollkommen recht. Dann war das gar nichts, dann war es in den ersten zwei Runden, die Versuche halt, die er gebracht hat, um Mayweather direkt K.O. zu schlagen, da ist er in den ersten 30 Sekunden ziemlich offensiv draufgegangen, hat er versucht, Powerpunches zu landen, die aber alle vorbeiflogen, das gleiche in der zweiten Runde auch nochmal und wo er gemerkt hat, dass er, ja, da keinen schnellen K.O. erzielen kann, ist er mehr aufs Boxerische gegangen, um halt auch nicht die Kondition komplett zu verlieren. Ja. Im Endeffekt, ja klar, aber es war ja im Endeffekt auch logisch, dass er den Mayweather nicht in der ersten Runde umhauen kann und von daher...
Aber die körperlichen, ja. Also wenn man das so vergleicht, das Körperliche so unterm Kampf, oder vom Körper her besser gesagt, war der McGregor schon so gefühlt 2-3 Gewichtsklassen über Mayweather. Hat der
genau.
Das war ja Wahnsinn.
Das war ich ja auch der festen Überzeugung, dass der die 12 Runden gehen kann, weil Mayweather ihn ja null eigentlich anhitten kann. So ein... Ja, das sind ja wirklich Gewichtsklassen dazwischen Unterschied. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wie, als wenn ein Halbschwergewichtler gegen Joshua jetzt antritt oder so. Und das wird den Joshua auch nicht von den Beinen hauen, wenn der voll durchkommt. Daher, es ist schon was, was trotzdem passiert ist.
Im McGregor am Mayweather so beeindruckt hat, hat er ja so im Postfight-Interview gemeint, dass er seinen Gameplan 3-mal geändert hat und damit überhaupt nicht zurechtkommen ist und das auch nicht erwartet hat. Dass er zuerst sehr auf Defense geht, dass er mit der Doppeldeckung kämpft, nicht nur in der Physical da ist und dass er auch Pressure, also dass er auch drücken kann, Druck machen kann, das hat ihn schon wirklich überrascht, hat er gemeint. Damit hat er sich jetzt gar nicht auseinandergesetzt gehabt, dass der so derart drücken kann, auch im Innenkampf, hat er gesagt, war der ziemlich stark so. Also ich fand im Nachhinein, war schon Gentleman-like für beide auf jeden Fall. Haben halt jetzt gut Geld gemacht. Auf jeden Fall 6,5 Millionen Pay-Per-Views laut Dana White. Ist halt natürlich sehr, sehr gut. Die internationale Vermarktung hat es auch ordentlich Geld geben. TV-Vermarktung international mit Werbung und so weiter. Mayweather hat ja auch irgendwie vom Paddy Power irgendwie so 20 Mille oder so abgesandt. Alleine, dass er beim Wiegenshow da die Boxershort mit Werbung voll hat machen lassen. Ja, am Ende des Tages kommt McGregor, glaube ich, für 161 Millionen und Mayweather auf 383 Millionen Euro. Muss man sich aber auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich, wenn dann wird dann natürlich Kritik laut, dass einer, der noch nie einen Profikampf gemacht hat im Boxen, dann so viel Geld absahnen kann und andere, die wo in Anführungszeichen mehr verdient haben, dann irgendwie für Börsen unter 1 Million kämpfen und wesentlich mehr riskieren. Ne? Aber ja, wie gesagt, war eine große Show. Spektakel war auf jeden Fall im Vorfeld ja enorm. Wenn man so an die 4 PKs denkt, war echt ganz witzig. Ja, die haben das Bestmögliche draus gemacht, die haben das ordentlich verkauft, also wirklich Hut ab so, ne? Also ich habe wirklich alles gefeiert von A bis Z, muss ich sagen. Hat mir wirklich sehr gefallen.
Okay, im Kampf, muss ich jetzt reingrätschen. Da muss ich jetzt reingrätschen, weil das ist mir alles zu. Also ich finde es verwunderlich, dass ihr da irgendwie ernsthaft über diesen Kampf redet. Also ich würde sagen, das ist eine Show. Es war eine Show, es war eine sehr gute Show am Anfang, auch in der, die PKs und so, alles gut gemacht, wahrscheinlich, oder sehr gut gemacht, aber für mich war das kein richtiger Boxkampf, also ich weiß auch gar nicht, warum so viele Leute darüber so ernsthaft reden, weil ich habe in der ersten Runde schon gemerkt, dass das kein echter Kampf ist, also ich hatte dieses Gefühl sofort bekommen und das hat sich auch nicht mehr irgendwie, das hat sich auch nicht mehr geändert und das war einfach ein Kampf, sagen wir mal ein Showkampf für mich, sozusagen, von vorne bis hinten. Ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden Kämpfer sich das vielleicht abgesprochen haben oder nicht. Sagen wir mal so, Floyd Mayweather wusste, was er machen muss. Er musste vielleicht noch nicht mal für diesen Kampf trainieren. Er wusste, dass er gegen Conor McGregor in jeglicher Form gewinnen kann. Und er hat einfach die ersten... sagen wir mal, die ersten 5 Runden fast nichts gemacht. Ganz anders geboxt als sonst. Also die ersten 5 Runden muss man ihm nicht geben. Dann hat er natürlich in der 6. Runde angefangen, so das Zepter zu übernehmen. Und
ja, aber es ist sein Gameplan, war.
Ja, genau, aber so, da kann man ja nicht sagen, Conor McGregor war so gut. Also eigentlich hat Floyd alles zugelassen, so hat sich ein bisschen treffen lassen, damit der Kampf spannend aussieht, damit die Leute denken, oh, Conor hat eine Chance und er ist ja gar nicht so schlecht. Aber er hat nie gewackelt. Alle haben gesagt, dass Conor, erstmal hat er mehr gewogen, zweitens haben alle gesagt, dass er echt links und rechts einigermaßen Punch hat. Floyd Mayweather hat kein einziges Mal gewackelt. Der hat gelacht.
Ja, aber im Vorfeld schon.
Den ganzen Kampf hat er gelächelt, also der hat es gar nicht ernst genommen. Conor McGregor hat eine schreckliche Beinarbeit, also er hat diesen einen Uppercut sehr gut gelandet, so, aber ja, ich glaube, gut, Floyd Mayweather wollte den auch nehmen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Floyd Mayweather mit Absicht von einem Nicht-Boxer solche Treffer nimmt. Also ich glaube, er hat gedacht, okay, ich lasse jetzt ihn mal ein bisschen mich treffen und sonst hätte er nicht in der zweiten Ringhälfte so wieder der alte Floyd so sein können und so überzeugen können. Also ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, er hat den Kampf extra sehr lang gezogen. Klar, Conor hat einige gute Hände gebracht, aber er ist ja kein Boxer. Also der würde gegen jeden normalen Boxer verlieren. Also der hat ja wirklich seine ganzen Bewegungen, haben wir gar nicht...
Außer gegen Malinacci.
Vom Boxen. Ja, da wird sich ja auch noch gestritten, ob das wirklich echt war und ob der Punch echt war. Könnte sein, wer weiß. Malinacci, keine Ahnung. Könnte runtergegangen sein. Ich will das jetzt auch gar nicht ausschließen und so. Aber ich war halt ein bisschen enttäuscht, sagen wir so. Ja. Also ich war echt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das ist, weiß nicht, Floyd zieht es da nicht so hin und tut jetzt nicht so, als wäre das eine echte Herausforderung. Also ich weiß ich nicht. Ich glaub, hätte in der ersten Runde, hätte der den ausnocken können, glaube ich. Also auf dem Körperkopf, keine Ahnung, wenn er gewollt hätte. Sagen wir mal so, aber für die Zuschauer war das natürlich so besser. Aber ich kam mir die ganze Zeit irgendwie ein bisschen verarscht vor, sagen wir mal so. Also ich habe, weiß ich nicht, das ist, für mich war das nicht real. Trotzdem war es interessant. Ich finde auch Conor sehr interessant. Also da macht sie ja viel Trash-Talk und so. Es war alles irgendwie cool so im Vorhinein. Aber ja, so richtiger Boxkampf, ich kann das halt nicht so richtig zählen. Also 50-0, weiß ich nicht, so 40, weiß ich nicht, 49,5. Also es ist für mich kein richtiger Kampf gewesen. Nein, aber ich will nichts gegen Floyd. Ich finde ihn immer noch großartig. Der hat das Geschäft perfekt verstanden, sagen wir so.
Bei Gregor auch.
Da ist auf jeden Fall recht, Ramira. Ich bin da auch ganz bei dir. Also ich im letzten Podcast hatte ich, glaube ich, gesagt, dass ich glaube, dass Floyd das Ding eigentlich beenden kann, wann er denn möchte. Und so war es ja mehr oder weniger gefühlt für mich ja auch so. Die ersten zwei Runden hat Floyd ja im Grunde nahezu gar nichts gemacht, hat er sich ihn angeguckt, hat gemerkt, dass so Skill ja doch so, also nicht allzu viel da ist und die Hände doch
ja,
eher so
von, du hast sehr arge Verbindungsprobleme. Ja, aber Eugen hat es auf jeden Fall im Vorfeld gemeint, dass halt er den Kampf jederzeit beenden kann. Ich habe das Gefühl, am Anfang die ersten zwei Runden eigentlich nicht gehabt. Die ersten zwei Runden, meiner Meinung nach, hat Mayweather sich das Ganze auf jeden Fall angeschaut, dass das so kommt, wie die Power so ist, wenn er ihn auf die Deckung trifft. Er war schon, ich finde schon, dass er am Anfang ein bisschen Respekt gehabt hat. Vor allem, es wurden auch in 8-Unzen-Handschuhen gekämpft und er war halt wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Das kann mir keiner erzählen, dass der in der ersten Runde aus ist ja auch Mayweather nicht. Man kennt ihn ja, dass er in den ersten Runden nichts macht und sich die Gegner einfach ausguckt. Und da McGregor eigentlich noch mehr unbeschrieben war, wie die meisten anderen, die er sich im Vorfeld hat auf Videotapes anschauen können, analysieren können, war es bei ihm nicht so. Und deswegen, ich glaube schon, dass Mayweather die ersten zwei Runden sich das gut angeschaut hat.
Das hat er auch.
Was da kommt, gute Frage, und da hat man halt gesehen, da, der die größere Reichweite hat, war es ungefähr wenig so wie bei De La Hoya. Mayweather hat schon versucht, in den Mann mit Doppeldeckung reinzugehen. Also, ja, es ist auf jeden Fall, natürlich hat man einen großen Klassenunterschied gesehen, aber mich würde einfach mal interessieren, was Chris so zu dem Kampf sagt.
Nee, ja.
Ja, also ich sehe das eigentlich genauso wie Tommy. Ich denke auch nicht, dass er den in der ersten oder zweiten Runde hätte ausnocken können. Dazu war der viel zu sehr im Kampf und ist, denke ich, auch von seiner Persönlichkeit her auch ein Kämpfertyp. Also der lässt sich da nicht so einfach überrollen. Man hat ja auch gesehen, dass der McGregor viel über die Technik hat versucht zu lösen. Und es ist ihm halt mehr oder weniger schlecht. Den Kampf selber fand ich eigentlich ganz witzig. Verstehe auch die Kritik jetzt im Anschluss daran nicht. Natürlich war das ein Showkampf. Man kann ja nicht erwarten, dass ein UFC-Kämpfer mit wenig Vorbereitung nach 3 oder 4 Monaten gegen einen der besten Boxer aller Zeiten auf Augenhöhe kämpfen kann. Also wer den Kampf kauft und tatsächlich glaubt, dass das tatsächlich eine sportliche Auseinandersetzung auf Augenhöhe ist, ist dann im Endeffekt selber schuld gewesen. Also ja. Es war ein Showkampf und nichts mehr als das, und das, er hat gehalten, was er versprochen hat. Also mehr gibt es dazu eigentlich von meiner Seite aus nicht zu sagen. Mayweather war zu jedem Zeitpunkt des Kampfes, war er Herr des Geschehens, auch in den ersten beiden Runden, die man McGregor geben muss. Und dann hat er sozusagen das Heft in die Hand genommen und hat den Kampf dann geführt. Und das Ende war vorhersehbar, weil McGregor konditionelle Probleme hatte. Die hat er in der UFC ja auch schon, hat der Tommy schon drauf hingewiesen. Und und auch den Abbruch fand ich auch gerechtfertigt. Also fand er nicht zu früh. Natürlich hätte man das auch, andere Referees hätten das weiterlaufen lassen. Aber in dem Fall muss man auch immer an die Gesundheit des Athleten denken. Und da McGregor auf dem Punktzettel sowieso schon abgeschlagen gewesen ist und auch im Kampf selber nicht zu erkennen war, dass er das Ding irgendwie umstoßen kann, finde ich das gerechtfertigt, den Kampf zu dem Zeitpunkt abzubrechen.
Ja, absolut. Also das war genau richtig, dass der abgebrochen wurde, weil der war einfach am Ende konditionell. Nur, wie du schon sagst, man hat ja im Grunde genau das bekommen, was man irgendwie erwarten konnte.
Ja.
Es ist einem klar gewesen, dass da jemand geboxt hat, der vielleicht irgendwie so auf boxerisch irgendwie so auf Kleinringniveau irgendwie agiert und dass er einfach null Chance hat. Nur ich denke schon, dass Floyd hätte das früher beenden können, wenn er gewollt hätte, aber ich denke, das ist ja auch in seinem Interesse ist, dass das Ding nicht so als kompletter Witz endet, so dann sicherlich auch nicht gut angekommen bei den Leuten, und deswegen kann Floyd sehr zufrieden sein mit dem Ausgang, Und McGregor natürlich auch, weil er hat ja auch irgendwo sein Gesicht nicht verloren in dem Kampf, sah anfangs ja auch ganz gut aus und von daher ist es ja im Grunde genau das gewesen, was man hatte, ne?
Ich fand den McGregor also technisch gar nicht so schlecht. Also natürlich ist er auch des Öfteren in die falsche Richtung gegangen und so, also die typischen Anfängerfehler halt. Aber so im Großen und Ganzen war das doch in Ordnung für jemanden, der eigentlich aus einer Sportart kommt, in der es auf andere Dinge dann ankommt als auf die reine boxerische Fähigkeit. Also ich bin mir sicher, dass wenn man das umdreht und schickt Mayweather in den Käfig, dann sieht das viel klarer aus. Also dann wird das klar. McGregor halt viel deutlicher lösen können, als es Mayweather an dem Abend gemacht hat. Was aber allerdings auch daran liegt, dass es das MMA halt die komplexere Sportart ist. Also dass der Kämpfer im MMA muss mehr mitbringen, muss auf dem Boden gut sein, muss seine Kondition ganz anders einteilen als jetzt in einem Boxkampf und ja.
Ja, da muss man sich ja nichts vormachen. Der
Floyd, also dafür war es ganz gut, aber ich gebe dir recht, also es ist auf jeden Fall so, dass wenn der Kampf früher geendet hätte oder Mayweather das Ding in der dritten, vierten, fünften Runde sehr klar entschieden hätte, dann wäre die Kritik natürlich immens groß gewesen und dann wäre das auch kein Showkampf mehr gewesen, sondern ein Zirkuskampf und ich denke, dieser Kritik wollte Mayweather entgehen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da dann auch zumindest die letzten drei, vier Runden dann den McGregor mitgezogen hat, obwohl das dann schon zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr nötig gewesen ist.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Es gab ja auch, glaube ich, Gerüchte, ne, dass Mayweather und sein Team sehr hohe Millionenbörsen auf die 10. Runde gesetzt haben. Ist ein Gerücht, aber da könnte auf jeden Fall was dran sein.
Ja, 400.000 Euro hat er auf K.O. gesetzt. Oder ja, 400.000 Dollar auf K.O. auf keine Runde und der hat das im 10. Anlauf irgendwie geschafft. Der wollte 4 Millionen setzen, das haben sie nicht akzeptiert. Das Höchste, was er setzen konnte, waren 400.000. Und dann hat der Buchmacher irgendwie gefragt, ja, haben Sie da was Besonderes vor, wollen Sie da bitte? Und er sagte, ich verdiene über 300 Millionen in dem Kampf. Warum soll ich da für 400.000 irgendwas fälschen? So, hören Sie bitte auf und so. Der hat auf K.O. gesetzt, das war's, keine Runde, das stimmt nicht.
Gerücht stimmt nicht. Habe ich gehört, ich sage ja nur ein Gerücht.
Das stimmt nicht.
Aber im Endeffekt, ja, die meisten Medien mussten den Kampf ja auch pushen, ne? Also ich will ja nicht sagen, aber Conor McGregor hat schon getönt, dass er Mayweather ausnockt. Und dafür sah er ja ziemlich schlecht aus. Genauso wie Dana White oder so gedacht haben, dass man ganz einfach so in den Boxring steigen kann und da irgendwie mithalten könnte. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Leute dachten, dass das ein ganz klarer Fall für Floyd Mayweather wird. Das dachten nur die Box-Nerds. Diese ganzen UFC-Nerds und Conor McGregor-Fans, sehr viele, die sich da gar nicht so gut im Boxen auskennen, die dachten wirklich, dass er dann Chance hat, gegen Floyd Mayweather durch K.O. eventuell zu gewinnen. Also
ja, hat man jetzt die Wettboden gesehen immer.
Ja, oder? Genau. Die haben, also das ist jetzt nicht so, dass das da völlig ausgeschlossen war, nur für uns, richtigerweise. Ja. Aber klar, man muss den Kampf ja auch hypen und so. Aber ja,
man. Ich meine, was sollen die sonst sagen? Also der McGregor, wenn er sagt, ja, ich habe boxerisch eigentlich nichts drauf, ich weiß nicht, was ich in dem Kampf soll.
Nee, aber ich meine die Fans, die UFC-Fans, die sind
ja. Ja gut, auch die sind so dann selber schuld. Also ich sag mal, also die wissen ja selber, ihre eigene Sportart ist komplex genug und Quereinsteiger werden es da schwer haben und dann. Wenn man das dann aufs Boxen überträgt, dann kann man eins und eins zusammenzählen und kann dann und sieht dann, dass das vielleicht auch nicht so einfach ist, wie man sich das dann am Ende vorstellt. Und ich habe da wenig Mitleid mit Leuten, die sich da jetzt hier voll auf den Hype aufgesprungen sind und gedacht haben, dass das irgendwie eine Kiste auf Augenhöhe ist. Also das kann ich absolut nicht verstehen. Also niemanden kleinreden oder die Leistung von McGregor schmälern. Ich kenne den ja aus der UFC und ich mag den auch, aber im Endeffekt, also für uns Boxnerds war klar und eigentlich sollte es auch für einen UFC-Fan klar gewesen sein, dass man halt einen der besten Boxer aller Zeiten nicht so im Vorbeigehen dann umnietet oder was man sich auch immer darunter vorstellen wollte. Also wie gesagt, da ist mein Mitleid dann verschwindend gering.
Besonders, wenn man dann auch noch seine UFC-Trainer behält. und keine Boxtrainer sich aneignet, was ja auch richtig sehr merkwürdig war. Ne? Also ich kann es irgendwie verstehen, dass man auch irgendwie an seinen Trainern irgendwie hängt und so dabei bleiben will, aber man kann halt, also das sind halt UFC-Trainer, MMA, Mixed Martial, also nicht UFC, MMA-Trainer, Mixed Martial Arts-Trainer, und das ist schon was ganz anderes, als wenn er jetzt mit irgendeinem bekannten Boxtrainer trainiert hätte, denke ich mal. Und ja.
Wie Wegner.
Ja, genau. Er hätte sich bestimmt gefreut über so ein Angebot.
Ja, über den Börse.
Conne! Ob Sachi da meinte, ich soll die Deckung hochmachen. Übersetzt es einer mal.
Atme. Atme, atme.
Was heißt denn atmen? Breeze, 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 Jung. Entschuldigung. Ja, aber so im Nachhinein ist halt immer leicht gesagt. Dann sicher hat man im Vorfeld, dann haben die Boxfans gesagt, klar, es ist eine easy Kiste für Mayweather, aber man muss ehrlich sein, easy hat Floyd auch zumindest 47 von seinen 49 Kämpfen gewonnen in der Boxkarriere. Und über was reden wir hier? Jeder andere hätte an dem Abend vielleicht bis auf ein bis zwei Ausnahmen aus dem Boxsport genauso ausgesehen wie Conor. Oder vielleicht sogar schlechter, wer weiß. Wir reden halt immer noch über einen Hall of Fame-Boxer. Also vielleicht über einen, der in den Top 5 oder Top 3 in der Hall of Fame in den letzten Jahren stehen muss. Und von daher kann man die Leistung von McGregor gar nicht so, ich will nicht sagen, schlecht reden. Es war halt dafür, wie gesagt, dass er in einer ganz anderen Sportart ist, war das eigentlich eine sehr, sehr gute Vorstellung, wenn man bedenkt, wie limitiert der Mann auch ist. Der hat ja gar keine wirkliche Stärke im Boxen. Weder die Beinarbeit ist gut, noch sind die Schläge unheimlich schnell. Es ist eigentlich gar nichts wirklich für einen Boxsport geeignet bei ihm. Und trotzdem hat er, ja, zumindest in den ersten Runden, wo die Kondition da war, ganz gut ausgesehen. Warum auch immer. Floyd, der jetzt nicht ernst gemacht hat oder taktischer Natur wenig gemacht hat, wo vielleicht doch Respekt hatte und den sich ein bisschen hat auspowern lassen, da können wir nur drüber spekulieren. Aber Fakt ist, er sah in den ersten, sagen wir mal, 4 bis 5 Runden besser aus als die letzten 10 Gegner von Floyd. Gut, Maidana in Kampf 1.
Ja, weil Floyd es so wollte, das ist doch klar.
Ja, das ist Spekulation. Das ist Spekulation.
Nein, auf jeden Fall. Hat vielleicht man gesehen. Das
vielleicht hat
man
Floyd
gesehen,
auch einfach Schiss gehabt. Vielleicht hat Schiss
gehabt.
Wenn er was hat, wenn er was hat, der McGregor. Ja, du hast die Treffer gesehen teilweise, die durchkamen. Samir hat eben gesagt, diese einen Aufwärtshaken hat er absichtlich genommen.
Naja, hat er niemals
absichtlich genommen. Der hat total erschrocken geschaut.
Hat ihn nicht ausgejuckt, weil das alles Pitchepatsch-Hände
waren. Genau, richtig. Richtig, Simon, richtig. Es waren Pitchepatsch-Händchen, genau. Und wenn der den voll durchgezogen hätte, den Aufwärtshaken, wäre Floyd weg gewesen. So einfach. Naja.
Kann er aber nicht, sonst hätte er es getan.
Das war ein Volltreffer, nur nicht mit Paft geschlagen. Hätte er den voll durchgezogen.
Ja, aber Mosley hat
Joshua gegen Klitschko, dann wäre er wahrscheinlich der Kopf unter die Hallendecke geflogen von Floyd. So einfach
ja,
ist das.
Ja, jetzt kommt natürlich das Schmadi wieder hoch.
Nein, das ist kein Schmadi, das ist ein Mann aus 3 Gewichtsklassen höher, der mit keine Ahnung wie viel Kilo mehr im Ring steht und mehr Kraft hat, der hätte ihn gnadenlos weggebombt. Wenn er den Schlag voll durchgezogen hätte. Aber du meinst, Floyd hat den ganz locker lächelnd genommen.
Ja, warum hat er denn den von Mosley genommen? Auf die Schläfe auch noch. Ja, warum?
Das ist ein kleines Kind, ist der Mosley.
Mosley ist ein kleines Kind.
Im Vergleich zu Conor,
ich glaube, den hast du mal ziemlich gefeiert, ne? Das kleine Kind.
Warum soll ich Shane Mosley feiern?
Shane Mosley hast du schon gefeiert.
Nee, hab ich nicht. Ja. Keine Ahnung, warum. Das ist ein Langweiler. Vor dem Herrn.
Ja, jetzt fängt das wieder an. Lass mich gar nicht
drauf. McGregor hat gar nicht so viel Schlagkraft, weil er in den Hüften viel zu steif ist und dadurch in seine Hände gar nicht die ganze Schlagkraft nehmen kann, die ein Boxer in seine Schläge reinnimmt. Genauso beim MMA ist es ja auch so. Die schlagen ganz oft diese Pitchy-Punch-Hände, weil es nicht nur auf diese Hände ankommt. Die schlagen selten so hart wie ein Boxer. Und deswegen glaube ich wirklich nicht, dass Floyd beeindruckt, ja klar, vielleicht überrascht, aber er war nicht beeindruckt von der Schlagkraft von Conor McGregor, auf keinen Fall.
Dafür besiegt Canelo Floyd, ganz klar.
Ja, wenn die jetzt kämpfen würden, würde Alvarez mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit das Ding gewinnen.
Das sagst du immer.
Damals war er halt noch ein Kind und war wesentlich schlechter als jetzt. Nein, das weißt du auch. Das weißt du auch selbst. Warum
das weiß ich selbst.
Hier. Sicher weißt du das. Aber du bist einfach ein Floyd-Fave. Ja? Du pennst in dieser scheiß ultimativen Ghetto-Scheiß-Bettwäsche von ihm. Und ich bin halt ein Hater, weil ich den Typen nicht abkann, weil er langweilig boxt. Genau. So, und deswegen
können wir uns hier bekriegen und können uns die Meinung vom Kopf werfen und im Endeffekt ist deine Meinung ja, subjektiv. Meine Meinung ist, ich versuche es neutral zu halten, aber es ist schwierig, bin ich ehrlich. Und daher bringt das nichts.
Es ist nichts anderes.
Genau, es ist im Endeffekt, brauchen wir das gar nicht tun. Genau, deswegen soll man es an die Fakten einfach halten, die wir haben. Und
aber ich gebe dir recht, mittlerweile hätte Canelo mehr Chancen, weil Mayweather auch älter ist. Da gibst du mir recht, oder?
Ja, natürlich, ist ja klar. Ja, deswegen also, sage ich ja, Stand heute.
Mehr Chancen, damals, aber das so richtig
100% ist es auch. Der Prime nicht, gegen den Canelo für heute würde ich auch noch Mayweather favorisieren.
Ich auch, glaube ich.
Verlieren, meiner Meinung nach. Ach, hast du recht, natürlich. Aber verloren hat er das sicherlich nicht.
Nein, ein klarer Kampf habe ich jetzt auch nicht gesehen. Wie gesagt, ich würde da nur dem Alvarez schon, ja, so mindestens 50-50 würde ich es zumindest sehen. Sagen wir mal so. Je nachdem, wie Floyd nachgelassen hat, ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall gegen den Conor hat er, wie gesagt, viele, viele Luftlöcher geschlagen. Jetzt kann man natürlich auch wieder spekulieren und sagen, hat er es absichtlich gemacht oder hat er absichtlich Treffer genommen. Ich halte mich an das, was ich gesehen habe. Und dass er viele Treffer genommen hat, 111 Stück, glaube ich, 111 Punch hat er genommen, auch wenn es Pitche-Patsche-Händchen waren. Das sind mehr als die letzten
Gegner. Aber trotzdem mal ganz kurz nochmal, Emanuel, ne? Ganz kurz, jo. Okay? Ganz kurz. Auf Canelo, ganz kurz zurückzukommen, ne? Dass wir jetzt das Canelo-Ding hier so aufmachen, aber ich kann es einfach nicht sitzen lassen. Es ist unmöglich gerade. Warum gibt der Lara das Rematch nicht? Warum will er sich für Charlo-Brüder nicht messen? Warum?
Ja, der Mann ist, wie alt ist er? 25? 24, 26? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie Mitte 20 irgendwo. Guck mal, der boxt noch mindestens 10 Jahre, denke ich mal, wenn alles normal läuft, wenn er sich nicht verletzt. Der steht mit, keine Ahnung, wie viele Kämpfe hat er jetzt? Ich glaube auch schon über 50, ne? Oder irgendwie sowas. Das ist ja krass.
Ja, über Alter, 40 auf jeden Fall. Ja.
Oder über 40, genau. Hab ich jetzt auch gar nicht im Kopf. Peinlich, ist aber so, sorry.
Nee, kein Problem.
Aber für das Alter, was der Junge hat, hat er schon unheimlich viele Leute geboxt. Ich gebe auch recht, klar, auch teilweise in Gewichtsklassen, wo die Leute gar nicht hingehören. Alles gut, ist bei Floyd aber auch ähnlich. Der hat auch die Leute mal zum richtigen Zeitpunkt geboxt.
Jeder.
Klar, wart halt noch 5 Jahre ab und guck, was der Canelo bis dahin dann geboxt hat. Jetzt boxt der Golovkin, come on!
Ich muss nur noch 2 Wochen warten!
Siehste, genau. Ja. Also, das ist der Hammer, ist das doch, was der Junge für Leute boxt. Also,
nee, ist es nicht.
Doch, ist es.
Nein,
nicht Golovkin,
nein.
Sorry. Wenn ich das kurz
ausführen darf.
Wenn ich das kurz ausführen
darf. Ja, aber er tut's. Das ist das. Da kommt's
drauf an. Ja, er tut's, ja.
Ja, sorry, wenn ich dazwischen gerätsche. Ich muss das einfach kurz ausführen. Aber Alvarez, der zu keinem Zeitpunkt seiner Karriere das Superweltergewicht dominiert.
Danke.
Er hat nie alle geschlagen. Danke. Und sorry, wenn ich das so sage, aber seine besten Siege, gegen Shane Mosley, der jetzt nicht mehr ganz so fresh war.
Der Mayweather Mosley war auch nicht mehr fresh.
Hat er klar verloren. Der Lara-Kampf war zumindest umstritten. Und danach folgt ein Pass-Prime Cotto und ein Khan, der natürlich in der Gewichtsklasse nichts verloren hat. Und danach Liam Smith Chavez Jr. So, bitte, was ist das so?
Das hast Kirkland auch vergessen, der ist schon auch ein ziemlicher Bomber ist so, ne?
Er ist ein solider Mann, aber für mich ist Alvarez auf gar keinen Fall die Pound-for-Pound Nummer 1 zurzeit, aber das ist halt Geschmackssache. Ist so ein bisschen Hype ist schon bei, es ist Weltklasse, alles gut, aber so ein bisschen Hype ist natürlich bei Alvarez immer dabei.
Ja, es freut mich, dass in 2 Wochen dein Golovkin im Arsch ist und dann wirst du dann den Canelo auch zurecht als Nummer 1 sehen.
Aber hey, das ist nicht mein Golovkin, das ist auch nicht mein Alvarez. Also.
Ja, gut. Bleiben wir so stehen. Ich bin Stand jetzt auch der Meinung, dass man ihn nicht auf 1 haben muss in Pound for Pound. Sehe ich auch so, auf jeden Fall, weil du Ward halt hast und dementsprechend gut. Wobei bei Ward natürlich auch man sagen kann, er hat auch noch nicht so viele krasse Boxer geboxt. Ne? Also Kovalev, ja, wer war denn sonst jetzt so unheimlich Weltklasse, den er geschlagen
Frotch, hat? Frotch ist schon ein gutes Sieg.
Frotch, ja, okay, die 2. Ja,
Frotch genau. Muss man auf jeden Fall sagen.
Aber 2 hat Canelo halt auch.
Kessler, der aus dem Sieg, ich weiß Kessler auf Frotch jeden Fall damals.
Ja, also Frotch. Ich finde, Ward hat eigentlich schon sehr gute Namen eigentlich.
Ja, klar, Dawson und kein
hat so auf jeden Fall Chad Dawson, weißt du, und Chad Dawson, natürlich kannst du jetzt im Nachhinein sagen, Chad Dawson ist im Nachhinein betrachtet, aber zu dem Zeitpunkt irgendwie war das schon gewagt eigentlich, den zu kämpfen. So.
Ja, und die Leute waren nicht so Pass-Prime wie bei Alvarez.
Ja, aber bei Ward hast du halt auch wieder den ersten den Kovalev-Kampf. Wenn man dem Kovalev gibt, dann spricht man gar nicht über Ward, dass er Pound for Pound die 1 ist. Weißt du, das war auch so ein enges Ding. Und bei Canelo geht man dann hin und sagt, der Lara-Kampf, der Lara-Kampf. Dann sagt das bei Ward doch auch. Der Kovalev hat den ersten Kampf gewonnen vielleicht mit einem Punkt Unterschied. Das kann man so geben. Genauso wie man Lara den Kampf auch geben kann gegen Canelo. Ja. Kann man machen, klar, bin ich der Meinung. Muss man nicht, kann man aber. Und deswegen, das ist halt, da muss man schon mit gleichem Maße messen. Und das ist eine enge Kiste. Wer da Erster ist, bin ich auch dafür, auf jeden Fall. Ich sehe im Zweifel auch die Ward-Fight so, Frotch, klar, ist auch in seiner besten Zeit damals gewesen und jetzt auch Kovalev, aber wie gesagt, damit Bauchschmerzen, Kampf 1, Kampf 2 auch ziemlich eng nach Punkten, mit einem Punkt Vorsprung bis zur 8. Runde, war auch sehr eng bis zum Abbruch, der auch sehr skurril war. Also, das ist halt, ne, wie man sieht, wie man
du kannst bei jedem, mag. Kann bei jedem finden.
Man kann immer irgendwas finden, genau.
Jetzt bei Mayweather auch.
Deswegen, bei Canelo finde ich halt, ist das krasse, wie jung der Typ ist und was der halt mit 25 schon alles gemacht hat.
27 ist er.
Oder 27, ja.
Kann aber halt dann auch, das ist halt bei den Mexikanern meistens so, dass sie dann halt knapp über 30 halt dann schon durch sind, ne? Kann schon bei ihm auch der Fall sein. Bei seinem Kampfstil
glaube ich aber eher weniger. Der nimmt ja nicht so drastisch viel. Der bleibt ja ziemlich sauber in seinen Fights.
Ich würde jetzt einfach sagen, wir schließen die Mayweather-Card ab und dann kommen wir ja zum Vorbericht und dann können wir das Ganze nochmal zerbröckeln mit Golovkin-Canelo-Topic so, oder?
Können wir tun.
Mal sagen. Und wie gesagt, zu der Hall of Fame nochmal, beziehungsweise nicht zu Hall of Fame, sondern Pound for Pound, sorry. In 2 Wochen sind wir da schlauer. Wenn Canelo den Golovkin ziemlich eindeutig schlagen sollte, dann ist die Sache ja sowieso klar. Ne? Aber Stand jetzt, gut, da gebe ich euch schon recht, es ist schwierig, da eine Einigung zu finden. Da kann man sich drüber streiten.
So ist es. Und ich denke, abschließend zu sagen, vielleicht noch zu dem Mayweather-McGregor-Kampf. Im Grunde haben ja beide gewonnen. McGregor war ja auch für viele Leute unbekannt, auch viele Boxfans oder generell. Und er hat natürlich jetzt einen riesigen Hype erfahren und er geht auf jeden Fall als Gewinner aus dem Kampf. Nicht nur wegen dem Geld, sondern auch wegen seinen zukünftigen Einnahmen und seinem Fame. Also der wird profitiert eigentlich nur von dem Kampf. Also das ist einfach ein Showman, was sich da gut präsentiert. Das ist einfach so ein Typus Mensch oder Boxer, die dem Boxen halt fehlt. Also sowas gibt es halt nicht mehr momentan im Boxen. Ein Typ, der ein bisschen Alarm macht, so auf den PKs und generell und sich gut verkaufen kann. Und daran mangelt es im Boxsport definitiv momentan. Und das hat er gut gemacht. Und Floyd hat auch gewonnen. Den Kampf, viel Geld. Also können im Grunde alle recht glücklich sein.
Ja, dazu möchte ich auch noch mal kurz was sagen. Zu dem Geld, das ist schon irgendwie ein bisschen unfair gegenüber anderen Boxern, die, sag ich mal, von der Qualität her wahrscheinlich, ja.
Es wird halt einfach gemessen, indem die Pay-Per-View-Zahlen, Emanu.
Ja, aber warum ist das unfair? Der Markt macht
es wird einfach, Preise. Ja, genau. Es wird
halt einfach an den Pay-Per-View-Zahlen gemessen, den sportlichen Emanu. Wert einfach gar nicht hatte. Das ist natürlich, jetzt habt ihr gerade gesagt, ein Schaukampf. Das ist auch vorher schon so ein bisschen auch, denke ich, so angepriesen worden. Trotzdem, ich finde, sowas zerstört den Sport ein bisschen auch so.
Ja, aber die leben ja von den Geldern, wo die einnehmen, ne?
Ja, absolut. Wie gesagt, die haben eine tolle Show gemacht und alles drum und dran. Auch die ganze Veranstaltung so im Vorfeld, alles gut vermarktet, promoted, die ganzen Pressekonferenzen, alles top. Nur ich gehe halt, oder ich werte das halt nicht so als Show, sondern ich werte das sportlich gesehen, weißt du, und sportlich gesehen ist halt der Kampf, im Endeffekt sind wir uns alle einig, hab ich auch vorher gesagt, dass Floyd das, ja, vielleicht 0,1% die Chance besteht, dass er vielleicht K.O. geht oder so, das ist total unwahrscheinlich, also sportlich gesehen war der Kampf eigentlich unbrauchbar und wenn man dann trotzdem in der Relation sieht, was die zwei da verdient haben für so einen Kampf, wo eigentlich klar war, wie es ausgeht oder zumindest, ja, aber jetzt K.O. geht oder über die Punkte geht, das war halt das, was nicht klar war, aber war das zu viel, was die zwei da einfach verdient haben, finde ich schon, also das hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich gönn's den Jungs natürlich, aber andere Boxer tun mir schon irgendwie ein bisschen leid, keine Ahnung, die irgendwie, ja, vielleicht sportlich gleichwertig sind und nicht mal ein Millionchen kriegen, ne, pro Kampf, ist schon krass.
So ist es. Gut.
Vielleicht nochmal ganz kurz auf die Undercard, dass wir die noch ganz kurz vielleicht besprechen. Dabiti gegen Cunningham. Mein war im Vorfeld fast klar, dass Cunningham das Urteil nicht kriegen wird, außer er schlägt den K.O., dann könnte er vielleicht der Draw holen, der Motto. Cunningham hat für seine 41 Jahre eine gute Ring-Performance abgeliefert, hat knapp unterlegen, weil er am Anfang viel verschlafen hat, meiner Meinung nach, vom Kampf. konnte man ja 6-4 ungefähr werten für Tabidi. War jetzt keine Robbery. Ich meine, Cunningham beschwert sich fürchterlich im Moment immer noch auf Facebook diesbezüglich. Mein Cunningham kann ich auf der einen Seite verstehen. Der hat echt viel Pech in der Karriere gehabt. Der ist viel verschaukelt worden, wenn ich an den Kampf gegen Glatzkow denke. Und der Hernandez-Kampf, der erste, und so ist es halt schon fader Beigeschmack für seine Karriere und so. Er hat viel riskiert, ist auch ins Schwergewicht gegangen, wurde da verschaukelt. Ihm ist viel Geld durch die Lappen eigentlich gegangen für einen ehrlich guten Kämpfer. Und dann, ja, kommt er dahin, liefert eigentlich so alles ab, was er kann, noch in dem Alter. Der knapper Kampf auf seiner Eigenveranstaltung hätte er den Kampf bekommen, aber sollte halt im Endeffekt nicht sein. Rematch wird er wahrscheinlich keins mehr kriegen. Find's ein wenig schade so von Cunningham, aber was hat er erwartet? Der musste ihn einfach K.O. schlagen und es ist fast auszuschließen gewesen, da Cunningham halt nicht als großer Puncher so bekannt ist, auf jeden Fall.
Ja, was mich ein bisschen gestört hat, war jetzt nicht, dass man den Sieger Tabidi hatte, sondern das Urteil. Das war, was ich glaube,
91
und der andere, glaube ich, auch mit, oder die anderen beiden mit 8 Runden Unterschied. Das ist natürlich der große Witz. Man kann das, wie gesagt, eine Runde vorhaben für Tabidi oder von mir aus auch zwei. Alles gut. Aber den Mann da wirklich mit einer 90-100 rauszuschicken, der Leistung ist halt krass. Da steht halt bei Boxrec drin und wenn du den Kampf nicht geguckt hast und schaust dir bei Boxrec
das
Ergebnis
an,
dann denkst du, der Cunningham ist ja mega kaputt, ne? Obwohl er eigentlich einen ausgeglichenen Kampf geliefert hat. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Aber zu sagen, Cunningham hat den Kampf gewonnen, das wäre natürlich genauso falsch, hat er nicht.
Ja, sehe ich genauso. Dann haben wir noch auf jeden Fall auf der Card gehabt Baduchek gegen Nathan Cleverley. Im Vorfeld war Baduchek für mich auch schon Favorit. Da Cleverley ich aus den letzten Bello-Fight nicht mehr so für stark halte und auch nicht unverwundbar. Er hat damals richtig gut ausgeschaut, bis er zu dem Kovalev-Kampf gekommen ist. Und da hat man gesehen, wenn man auf den Cleverley richtig viel Druck ausübt, den Ring gut abschneidet, aggressiv zu Werke geht, im Innenfight reinkommt, sieht Cleverley eigentlich alles andere als gut aus und es hat Baduchek super, super gelöst, hat von Anfang an sein Ding durchgezogen und Cleverleys Taktik einfach komplett überrannt. Cleverley war irgendwie so null vorbereitet auf Baduchek, der ist überhaupt nicht zurechtkommen mit ihm und muss auch sagen, der Abbruch hätte meiner Meinung nach auch früher kommen können. Sehr, sehr gute Leistung von Baduchek. Also es war auf jeden Fall Ausrufezeichen, war ja sein erster Kampf in der Halbschwergewichtsklasse, kam der aus dem Supermittelgewicht. Und die würden jetzt einen Kampf gegen Adonis Stevenson machen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Matchup, wo ich höchst interessant finde. Ja, okay. Wollt ihr noch was dazu sagen für euch?
Ja, Jack.
Alles gut, du hast alles gesagt.
Hat eine gute Leistung abgerufen und für mich war es aber jetzt im Vorfeld eigentlich schon relativ klar, dass das...
Für mich auch,
ich
meine, dass ein bisschen mehr von Cleverley kommt.
Ja, zumindest in den Anfangsrunden hatte ich auch gedacht, weil er zumindest nochmal eine hohe Workrate hat und so und da gar nicht in den Kampf kam. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich hätte das eher das Ende so in Runde 8, 9, 10, 11 erwartet, aber so früh auch nicht. Aber Cleverley, man muss ehrlich sein, hat auch gegen Brämer schon nach Punkten hinten gelegen bis zur 6. Runde, wo Brämer dann aufgegeben hat und auch davor die Kämpfe, die er gemacht hat, aber Siege sehr, sehr knapp gegen leistungsschwächere Boxer eben dann auch teilweise. Ja. Und Jack gehört schon in der Gewichtsklasse zu den Top 4 vielleicht, also zu den auf jeden Fall Stars. Hat natürlich auch immer enge Fights gehabt, aber natürlich gegen die Elite. Und da gehört der gute Mann eben nicht hin, der gute Cleverley. Und von daher hat das dann halt auch so ausgesehen, wie es ausgeschaut hat. Ist dann auch im Endeffekt nicht mehr als ein Paper-Champ.
Ja, sehe ich genauso. Was denkst du, Stevenson gegen Baduchek?
Ja, das sollte Stevenson dann doch machen. Jack ist schon, hat auch in den Kämpfen davor gezeigt. Natürlich immer, muss man natürlich dazu sagen, er hat gegen die absolute Elite immer gekämpft. Gegen die Gale und sowas, solchen Konsorten. Das ist natürlich dann auch schon wirklich die Elite eben in der Gewichtsklasse. Und das ist Stevenson eben auch und gehört meiner Meinung nach aber dann auch nochmal einen Tick zu den noch krasseren, also zu Top 1, Top 2, Top 3 in der Gewichtsklasse und da sehe ich Stevenson schon klar favorisiert gegen Jack, ist natürlich ein unbequemer Mann, wird Stevenson sicherlich auch ein paar Runden abnehmen können, aber insgesamt wird Stevenson, denke ich mal, nach Punkten so 116 oder 112 in dem Bereich gewinnen.
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Dann haben wir noch Gewonta Davis, der Tank, war Co-Main Event im Kampf gegen Francisco Fonseca. Hat mich überrascht eigentlich, dass er sich so gequält hat. Er hat auch ein wenig viel zu viel übertrieben, meiner Meinung nach. Der wollte hier pure Roy Jones Jr. Show irgendwie machen. Und ja, den ist dann aber ab Runde 3, 4 bewusst worden, dass es nicht so einfach ist gegen ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, der war irgendwie Top 50, der Typ aus Costa Rica. Aber der hat seine Sache wirklich gut gemacht. Über den Abbruch kann man natürlich auch reden, wobei ich mir das jetzt nochmal im Nachhinein angesehen habe. Und er hat ihn wirklich mit einem Bodyshot erwischt. Der ist runtergegangen, der war, also Bodyshot in der Ringecke, tack, und dann sind 2-3 Sekunden vergangen, da hat man gesehen, dass das bei ihm Wirkung hat. Und er ist runtergegangen und dann schlägt er ihn halt noch auf den Hinterkopf. Das sieht man halt alles, gut, das mit dem Hinterkopf muss natürlich nicht sein, aber er ist durch einen Bodyshot runtergegangen. Die Leistung vom Tank war aber dennoch nicht das, was sich Mayweather vorgestellt hat, nicht das, was sich Tank vorgestellt hat. Da muss er nochmal üben und am allerbesten den Typen einfach nochmal ein Rematch geben. Also das war wirklich keine große Werbung. Die haben sich das wirklich anders vorgestellt. Überzeugt hat er nicht wirklich in dem Kampf. Hat natürlich gezeigt, ja, so zeitweise, was er kann. Ist auch sehr schnell, schlagstark, variabel, aber das ist viel zu selten aufgeblitzt bei ihm.
Ja, dass er es nicht ernst genommen hat, hat man auch schon mal wiegen gesehen, wie gesagt. Da hat ja, einiges genau. Zu viel gewogen, hat das Gewicht nicht gebracht. Und auch die ersten 3 Runden nur Mätzchen, Showboxing, Gegner hochgehoben, Hand hinterm Rücken, gelacht. Und ja, das ist überhaupt gar nicht ernst genommen im Endeffekt. Das ist ein junger Kerl mit, ich weiß nicht, wie alt ist er, 22 oder irgendwie sowas?
Ja, 22, ja.
Also ja, come on, das ist klar, der braucht Erfahrung, der muss auch solche, sage ich mal in Anführungszeichen, Misserfolge dann auch mitnehmen, dass er halt ja nicht das kriegt, was er vielleicht will, dass er nicht verarschen kann, den Gegner. Und ich denke, da hat er auch wieder ein bisschen was draus gelernt. Das, was er kann, ist, denke ich mal, ist kein Geheimnis mehr. Die Umsetzung im Ring, ja, gut, war jetzt in dem Kampf natürlich nicht perfekt, aber ich denke, daran wächst du auch. Du ja, hast jetzt deine Quittung ein bisschen bekommen, musst bis in die 9. Runde gehen, glaube ich, so war es, oder 10., weiß ich gar nicht. Und von daher, ja, wird er dran wachsen, aber es ist natürlich wird viele Leute geben, die ihn wahrscheinlich immer mal gerne verlieren sehen in Zukunft, weil er halt so ein Typ ist, der, ja, entweder liebt man ihn halt oder man hasst ihn.
Ja, deswegen, bei Roy Jones hat es halt geklappt, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Da war es dann gut anzusehen, wenn sowas halt klappt, ist es noch viel schöner, aber wenn es nicht klappt, ist es halt peinlich, ne?
So sieht's aus.
Gut. Gut, dann kommen wir mal zu etwas ganz anderem, und zwar die Samira, die war bei der Amateurbox-WM. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
Ja, ich war 3 Tage dort, beim ersten und zweiten Halbfinale, beim Finale. Und ja, am Anfang, beim ersten Besuch war ich schon ein bisschen schockiert, wie leer die Halle war, sagen wir mal so, weil ja, die war nicht mehr zur Hälfte gefüllt, würde ich sagen, wenn man jetzt mal so diese ganzen Crew-Mitglieder, Team-Mitglieder und so abrechnet, Boxer, die andere Boxer unterstützen, Trainer und so, dann waren halt kaum zahlende Zuschauer da und ja, ich glaube, das lag dann wahrscheinlich auch erstens an der nicht so guten Werbung, zweitens an der Zeit wahrscheinlich, viele waren noch im Urlaub oder so, ja, waren noch gar nicht da, die Uhrzeit auch, dass vielleicht irgendwie für viele es auch nicht schaffbar war, um 18 Uhr in der Halle zu sein, weil sie gerade noch arbeiten müssen oder so, also ja, ich glaube, der Zeitpunkt wurde nicht so gut gewählt für die Box-WM, was natürlich für die Sportler ein bisschen traurig ist. Beim Finale sah es aber schon wieder ganz anders aus. Also das war eigentlich der beste Tag, muss ich sagen. Da war es offiziell ausverkauft, auch wenn es ein paar freie Plätze gab. Gerade vorne so bei diesem VIP-Bereich waren noch ein paar Plätze auch zwischen den Zuschauern. Aber es lag, glaube ich, auch daran, dass sie ab einer bestimmten Uhrzeit, ich glaube, wenn man eine Stunde zu spät gekommen ist, 19 Uhr, dann haben sie dich nicht mehr reingelassen. Da hatte man dann irgendwie Pech. Ich habe gehört, Dimitrenko wurde vor der Tür stehen gelassen mit seiner Karte. Und du konntest halt auch keine Karten mehr kaufen, also dann musstest du gehen. Ja, jetzt kommen wir zu den Sportlern. Also die Organisation, sagen wir mal so, war nicht so professionell, gerade für die Journalisten. Eigentlich haben sie kaum was gemacht, so für die Journalisten. Eigentlich man hat halt eine Karte bekommen, saß dann da, wie jeder andere Zuschauer, konnte nicht nach vorne dringen, zu irgendjemandem mit dem reden und ein Interview mit dem Deutschen zum Beispiel machen, Abbas Barau, der für Hertha boxt, ist der einzige Deutsche, der eine Medaille, Bronzemedaille gewinnen konnte, im Weltergewicht bis 69 Kilo. Ja, hat eine gute Leistung gezeigt, muss man sagen, aber insgesamt haben die Deutschen doch sehr abgeschlagen hinten gelegen, muss man echt zugeben, weil das Limit dann von ganz oben nach unten, das ist so, also da liegen Welten manchmal zwischen, auch wenn es nur ein paar Plätze sind. Also ich kann ja mal aufzählen, Kuba hat 5 Goldmedaillen gewonnen. Eigentlich hätten sie vielleicht noch eine mehr. Also es gab auch sogar im Finale für mich 2 Fehlurteile, aber sagen wir mal so, Kuba hat 5. Dann kam Usbekistan, Kasachstan, Aserbaidschan, Frankreich, was für mich da dieses eine Fehlurteil war, mit Sufjan, wie hieß der denn? Umiha. Da hätte für mich eigentlich der Kubaner Estrada, Lazardo Alvarez Estrada gewonnen, aber ist jetzt egal. Das ist jetzt, so geht es zu sehr ins Detail. Also Kuba, sagen wir mal so, hat eindeutig dominiert. Auch Usbekistan, Kasachstan, da kamen sehr gute Boxer her. Enttäuschend war so ein bisschen, dass irgendwie aus den USA, England, Irland nicht so viele gute nachkamen. Deutschland auch natürlich. Also, man kann die nicht miteinander vergleichen. Die Kubaner gehen in den Ring und tanzen da rum und tanzen alle ihre Gegner locker aus. Also die gehen auch, die haben wirklich mit so einer Lockerheit ihre Kämpfe runtergeboxt. Das ist unglaublich. Wenn die gegen Deutsche geboxt haben oder auch gegen andere, die waren dann alle so verkrampft und die Kubaner irgendwie, die rocken da irgendwie eine Medaille nach der nächsten. War auf jeden Fall extrem anzuschauen, wie krass die gefördert werden in Kuba oder wie hart sie trainieren, wie sie das im Blut haben oder woran es halt noch liegt. Ich weiß nicht, ich habe so ein paar Talente mir rausgesucht. Also der einzige, also für mich, den ich als Profi sofort verpflichten würde, das wäre ein Ukrainer. Das war Alexander Kruschniak, 75 Kilo. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Talent für die Profi. Also wenn er sofort, der könnte sofort Profi werden vom Stil her. Weil das ist so eine Maschine, kompakt gebaut, gut durchtrainiert, geht immer nach vorne. Also der geht nach vorne und belästigt seinen Gegner, hängt sich an den ran, macht spannende Kämpfe, versucht ihn auszunocken und das macht Spaß, ihn anzugucken, weil er perfekt ausgebildet ist und man kann ihn sich einfach am besten von allen, glaube ich, ich kann ihn mir am besten bei den Profis vorstellen. Ansonsten habe ich halt eigentlich Kubaner noch so rausgesucht, die mich so beeindruckt haben. Zum Beispiel Andy Cruz Gomez aus Kuba, 64 Kilo. Lazaro Alvarez Estrada, 60 Kilo. Und natürlich Iris Lindy Savon, 91 Kilo Schwergewicht. Den kennt man vielleicht. Wobei der halt nicht so wirklich was für die Profis ist, weil er einfach vom Körper. Also den kann ich mir irgendwie nicht bei den Profis vorstellen, obwohl er ein krasser Amateurboxer ist, aber der wiegt einfach viel zu wenig. Der bräuchte viel mehr Muskeln und könnte gar nicht mit einem Joshua mithalten. Der wiegt ja, weiß nicht, der sieht aus wie die Hälfte so. Also keine Ahnung, auch wenn er nicht die Hälfte wiegt. Aber ich meine, körperlich hat er da keine Chance, wenn der sich auf den rauflegt. Ich denke auch nicht, dass er unbedingt Profi wird. Sagen wir mal so, das Finale war ganz nett. Da war sogar David Haye eingeladen zur Preisverleihung. Wer war noch? Henry Maske war da. Wladimir Klitschko war da. Also von den Großen jetzt, die jetzt irgendwie Medaillen übergeben haben. Also haben sie sich dann schon ein bisschen angestrengt und Zeug gelegt. Thomas de Maizière war da. Aber ich fand es trotzdem traurig, dass zu wenig geworben wurde. Und über die Deutschen kann man eigentlich nicht viel sagen, weil sie sind halt kaum aufgefallen. Wir können froh sein, dass wir eine Medaille gewonnen haben, aber also wenn man da jetzt Kuba und die anderen Länder sieht, da weiß man ungefähr, wo der deutsche Boxsport demnächst steht. Und im Schwergewicht hat man gesehen, dass da eigentlich kaum was nachkommt. Also da hat man halt Savon. Dann gab es den Russen Tischenko, Ja, aus dem könnte man vielleicht was machen, aber ich meine, da kommt nichts Krasses im Schwergewicht hinterher. Weil die ganzen Guten, wie Joshua, die sind halt schon ins Schwergewicht gegangen und ich habe da jetzt keinen gesehen, der da jetzt direkt so mit angreifen könnte. Ja, das war so. Ich weiß nicht, habt ihr überhaupt mitgekriegt, dass es die WM gab? Weiß ich nicht, wahrscheinlich eher so halbwegs. Oder findet ihr das an also an sich irgendwie Amateurboxen so nicht attraktiv? Oder ja, könnt ihr mal was drüber sagen? So, ich habe jetzt genug geredet.
Alles gut, ja, danke für deine Ausführung. Ich finde Amateurboxen schon fürchterlich interessant, aber ich hatte in dem Fall einfach auch keine Zeit, mir das anzuschauen. Und ich hätte jetzt spontan, wenn ich ehrlich bin, ich hätte auch nicht gewusst, wo ich es mir anschauen sollte. Aber wie gesagt, ich habe mich da nicht groß informiert in dem Fall. Sonst habe ich immer gerne mal geschaut, also bei der Olympiade auch zum Beispiel recht viel, weil man ja doch immer den einen oder anderen sieht, der danach ins Profilager wechselt. Und ja, da bekommt man schon ein bisschen so einen Eindruck, was da denn so kommen könnte. Weil man kann ja doch schon sehr, sehr viel sehen. Also im Amateurbereich, wer da stark ist und so und wer da auch im Profigeschäft was reißen könnte. Also ich finde das schon immer auch sehr interessant. Nur das wird halt auch kaum beworben oder ist relativ wenig beworben worden. Und das ist schon schade, wie du schon sagtest.
Ich glaube, auf Sport Deutschland TV oder so ähnlich müsste man, also falls noch irgendjemand nachträglich alle Kämpfe sehen will, das findet man und da kann man sich so ein paar Streams noch Aufzeichnungen anschauen.
Gut. Ja, dann kommen wir einfach mal zur Vorschau. Jemand, der auch ein exzellenter Amateur war, ist Alexander Usyk. Und da steht er jetzt ja, die erste Runde des großen Boxturniers im Kurzergewicht an. Und da gibt es ja am Wochenende den Kampf Alexander Usyk gegen Marco Huck. Ja, der Kapitän wird natürlich von vielen als
Huch, huch,
Außenseiter
huch, huch.
gesehen und ist der vielleicht jemand anderer Meinung? Chris, bist du anderer Meinung?
Nein, das ist eine ganz klare Kiste. Also ich sehe da wenig Chancen für Huck. Also, nee. Also für mich ist die Sache so, ist glasklar. Also ich denke, das endet auch vorzeitig. Das wird Usyk schon. Zeit von Huck ist ablaufen.
Ja.
Sehen wahrscheinlich alles, obwohl vorzeitig würde ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so unbedingt, also kann gut sein, aber muss nicht, weil Glowacki ist auch nicht vorzeitig besiegt worden von Usyk und der ist auch am Anfang nicht immer so ganz schnell, nicht so ein Pressure-Fighter, der lässt, guckt sich manchmal die Gegner auch recht lange aus. Deswegen könnte gut sein, dass es auch 12 Runden geht. Heute war ja dieses öffentliche Pressetraining im Max-Schmeling-Gym in Berlin mit Usyk und Marco Huck, mit Conny Mittermeier, seinem neuen Trainer. Ja, die haben da so ein bisschen vor was Patzenarbeit und mit diesen zwei Styroporstangen, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort dafür gibt, auf jeden Fall, wo man halt so ein bisschen die Bewegung übt. Man hat halt ein bisschen gesehen, dass es bei Huck und Conny Mittermeier noch nicht so perfekt, dass sie noch nicht so perfekt eingespielt sind, also dass der eine nicht den anderen irgendwie gedanklich ablesen kann, was er will. Also man hat noch gesehen, die arbeiten noch nicht so lange zusammen. Bei Usyk und seinem Trainer sah das ganz anders aus. Die haben sich die ganze Zeit irgendwie angelächelt und hatten gute Laune. Und der ist ja auch so jung, der könnte mit dem direkt Sparring machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, die sind wahrscheinlich gleich alt oder so, sein Trainer. Der, ja, auf jeden Fall trat er sehr sympathisch, sehr locker auf. Hat am Anfang auch gar nicht beobachtet, was Huck da im Ring gemacht hat, hat ihn gar nicht so richtig interessiert. Also saß da mit dem Rücken so zum Ring. Irgendwann hat er sich das dann doch ein bisschen angeguckt, aber nicht wirklich so beeindruckt. Und ja, war auf jeden Fall, also kam auf jeden Fall sehr sympathisch und humorvoll rüber, muss ich sagen. Und Huck war diesmal nicht so das Zentrum der, ja, der Journalisten. Weiß nicht, der, ja, musste so ein bisschen gucken, ja. Oder musste sich eingestehen, dass er halt nicht der Top-Favorit ist in diesem Kampf und die Leute dann ja vielleicht eher mal mit so einem Usyk reden wollten, den man vielleicht in Deutschland dann nie wieder sehen wird. denke ich mal. Aber ich kann mir, also vorzeitiges Ende kann gut sein, aber ich glaube, es kann auch locker über 12 Runden gehen. Aber dann wird Marco Huck 12 Runden auch was zu tun kriegen. Viele sagen, dass Usyk ein bisschen die Schlagkraft fehlt und das, ja, dass es halt das daran liegen kann. Aber mal gucken, vielleicht geht er auf den Körper. Mal schauen.
Ich kann mir vorstellen, dass Huck irgendwann rausgenommen wird, weil er so deutlich unterlegen ist. Und darf ich als früherer Huck-Freund und Verteidiger auch hier in der Runde sage ich das eigentlich nur ungern, aber in dem Fall sehe ich da wirklich nichts, was für Huck spräche. Also gar nichts.
Ja, ich sehe das auch so. Ich denke, der Kampf wird vielleicht so ein bisschen so sein wie gegen Brides. Vielleicht wird Huck hier und da mal seinen Moment haben, wenn er seine Spurz anzieht, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass er da viele Runden gewinnt. Also vielleicht ein, zwei irgendwie im Verlauf des Kampfes und dann ist halt die Sache, wie viel Druck macht Usyk, wenn er viel Druck machen kann, dann denke ich schon, dass er Huck hinten raus vielleicht sogar rausnehmen kann. Ne? Und ja, dass das dann endet wie gegen Glowacki so mit dem späten TKO, würde ich jetzt einfach mal so denken, weil auch gegen Brides ist Huck schon doch arg an seine Grenzen gestoßen und wurde im Grunde vorgeführt, muss man ja sagen, ganz klar,
ja.
Vom extrem Grund, also Brides ist ja absolut grundsolider Boxer, so wie man sich so einen Boxer vorstellt irgendwie, und wurde einfach richtig hergeboxt und führt ihn ein. Einfach ähnlich auseinandernehmen, so ist halt nur die Frage. Da punkten oder mit der Vorzeit? Ich würde so mit einem ganz späten vorzeitigen Sieg gehen, also auch so Runde 10, 11 oder so, dass er dann vorzeitig gewinnt, aber ich weiß nicht. Imanu, siehst du es anders?
Ja, sehe ich ganz anders. Huck gewinnt durch Go. Nein.
Ja, ich sehe es auch anders.
Ich sehe das aber dahingehend anders, dass ich schon glaube, also mich würde das überraschen, wenn Huck hier die 12 Runden sieht. Das ist ein zäher Bursche, ohne Frage. Und jetzt werden auch viele sagen, gegen Brides ist er ja auch 12 Runden gegangen. Ja, ja, natürlich gegen Brides, aber Brides, ist ein ganz anderer Typ Boxer als Usyk. Also bei Usyk gebe ich recht, auch der Samira, dass er sich das gerne mal die ersten 2 Ründchen anguckt. Er hat in seinem letzten Kampf ein paar Probleme gehabt dagegen. Wie ist der Mann jetzt noch?
Isaiah Thomas, glaube ich. Hunter.
Hunter ist richtig, ja. Genau, und da hat er die ersten 2 oder 3 Runden sogar extreme Problemchen gegen den guten Hunter gehabt. Ist bei ihm aber auch kein...
Aber die Hunter ist es so schlecht
Neues. Nee, der Hunter war ein guter
Akteur. Nein, das ist ein guter Mann, auf jeden Fall, auch mit sehr guten Nehmerfähigkeiten etc. Wollte jetzt im Vergleich ziehen, Usyk, dass auch möglicherweise gegen Huck da vielleicht die ersten 2 Runden jetzt nicht unheimliche Dominanz direkt herrscht und 150 Punche in der Runde abgefeuert werden. Da ist er ein Typ, der hinten raus so seine Siege feiert oder in der zweiten Kampfeshälfte meistens. Deswegen Huck ist auch ein zäher Bursche, der geht auch nicht jetzt direkt nach 2 Runden flöten. Deswegen wird das mit Sicherheit schon über die 4., 5., 6. Runde rausgehen. Aber wie gesagt, ganz anderer Typ als Brides. Brides ist ein Konterboxer. Der kam mit Huck auch gar nicht so gut zurecht, auch wenn er alle 12 Runden geboxt hat, weil Huck eben gar nichts gemacht hat. Er hat ja nichts gemacht. Er hat also ja, nichts
er konnte
angeboten.
Nichts machen.
Er konnte schon, aber hat halt nicht getraut. Er hat die ersten Hände genommen und hat gemerkt, der hat eine unheimliche Schlagpower. Der Brides, wenn ich hier was mache, dann laufe ich in die Konter. Und deswegen hat er nichts gemacht, weil er sich in die Hose gekackt hat. Hätte was abfeuern können. Klar, wer hat ihn denn dran gehindert, was abzufeuern? Klar, kann er ja versuchen. Er kann trotzdem versuchen, reinzuschlagen, aber wenn du halt
jetzt mit den Füßen hinterherkommst
und das wehtut, das auch, klar, Beinarbeit ist auch so eine Sache, hast recht, ja, aber trotzdem gar nichts probiert und dementsprechend, ja, wird das gegen Usyk nicht viel besser aussehen.
Nein,
weil Usyk in meinen Augen
einfach nichts. Ich denke schon, dass er über die Punkte kommt, der Huck.
Wie gesagt, viel gefährlicher ist noch der Usyk als Brides. Vielleicht nicht von der Schlagkraft unbedingt, aber er hat eine höhere Workrate, schlägt auch in meinen Augen ein bisschen variabler noch und er kann Pressure fighten, wenn er will. Und er wird so überlegen sein in dem Kampf, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Huck da die volle Distanz zieht. Also wenn er das Tempo ein bisschen anzieht und wirklich viel macht und Huck dann wieder verängstigt steht und arbeitet wird, würde mich das schon wundern, wenn das über 12 Runden geht. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass er Flash K.O. geht oder so, aber ich denke, hinten raus, so ab Runde 9 oder so 10, liegt er nach Punkten total hinten und vielleicht wie bei McGregor, dass man dann einfach sagt, okay, das reicht jetzt.
Hätte Hook jetzt die Ausbildung wie Michael Moller oder so, würde ich ihnen auf jeden Fall mehr Chancen geben. Aber meiner Meinung nach wird es Hook versuchen am Anfang. Bin ich mal ganz sicher, die ersten drei Runden. Da sehe ich auch die klitzekleine Chance, auch wenn keine da ist, dass er da irgendwie überrennt. Deswegen glaube ich, wird ihn auch hinten raus die Puste ausgehen. Ich habe jetzt gerade überlegt, aber das schafft er doch nicht über die Runden. Weil ich glaube, der wird am Anfang echt sehr viel, das muss er ja auch machen. Der kann ja nicht warten. Verschlägt er den Kampf oder wird er dann besser? Ich denke, wenn du Usyk wirklich verwunden kannst, das würde er auch machen, wird er am Anfang aufs Ganze gehen. So Abraham-Style. Wenn nicht, würde er dann irgendwann in die lethargische Doppeldeckung verfallen und bis 12 Runden durchziehen oder halt K.O. gehen. Also seine Chancen liegen in den ersten Runden, auch wenn gering, aber er muss es so versuchen auf jeden Fall. Weil Usyk ist halt...
Ja, also der Typ, der hinten raus erst so, in den Kampf findet, da hast du recht. Aber ich glaube nicht, dass Hook da groß was probiert. Also ich glaube, klar, erste Runde kann sein, sicherlich, dass er da was abfeuert, aber sobald er in ein, zwei, drei Hände von Usyk gerannt ist, dann wird er genau so in den Modus wechseln wie gegen Briedis. Ja. Weil du einfach irgendwann merkst, du bist ja total überfordert und chancenlos. Das ist eine mentale Sache dann irgendwann, wenn du merkst, du machst was und kriegst dann jedes Mal irgendwie das 3-4-fache zurück. Irgendwann hast du dann halt auch keinen Bock mehr drauf und das merkst du im Boxkampf eigentlich ziemlich schnell, ob du eine Chance hast oder nicht. Und klar, kann sein, dass er die ersten 10 Sekunden da vielleicht irgendwas probiert, 20 Sekunden, dann, wenn Usyk ein paar gute Jabs drin hat oder vielleicht sogar Powerpunches, dann wird Hook direkt in den Kacker-Modus wechseln quasi und versuchen irgendwie ja nicht viel abzukriegen und das Ding halt so durchzuziehen wie gegen Briedis, ne? Dass das über die Runden zumindest geht. Aber wie gesagt, Usyk hat einen viel besseren Pressure-Modus als Briedis. Das ist eigentlich ein Kontraboxer, wie gesagt. Und deswegen, ja, hat er zwar gut geboxt gegen Hook, aber es ist halt eigentlich gar nicht so sein Stil, wie er geboxt hat. Und für Usyk, dem liegt das eigentlich mehr. Wenn der Gegner gar nichts macht, dann kann er schön können uploaden. Der schlägt Körper, Kopf, wunderbar. Lass die Deckung oben, Marco, und kriegst es halt zum Körper. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das 12 Runden geht. Also ich sag vorzeitig ab 8 bis 10 dazwischen.
Gut, dann kommen wir zum Hauptthema, Emanuel. Hä?
Jetzt wird's spannend, ne?
Bist bereit?
Bin heiß sogar.
Bist bereit, ja?
Ich war immer bereit.
Ich freue mich schon. Eugen, du's einfach in die Runde jetzt. Loslegen, oder? Ich bin top motiviert.
Heiß ist er, der Tommy. Okay. Dann kommen wir natürlich zu dem Kampf, ja, der eine Woche später stattfindet und ja, der so von der Ansetzung wahrscheinlich einer der, oder vielleicht sogar der Kampf des Jahres sein wird. Golovkin gegen Alvarez, so der Dominator des Mittelgewichts gegen den vielleicht Dominator des Super-Weltergewichts. Alvarez gegen Golovkin. Ja, Tommy, fang doch einfach an.
Ja, fange ich einfach mal mit dem Mismatch an. Meiner Meinung nach, die körperlichen Vorteile sind halt schon das eine. Dann haben wir auf jeden Fall den Kampfrekord von Canelo. Haben wir ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Da ist nicht wirklich was Bemerkenswertes drinnen, wo man jetzt sagen kann, hui. Ich meine, der hat 4-5 Runden gegen Cotto abgeben, gegen einen alten Cotto. Ja? Aber er hat sich ja so verbessert seit dem Mayweather-Kampf, dass er gegen Cotto 4-5 Runden abgibt. Lässt einen dehydrierten Chavez stehen. Hat gegen Lara im Endeffekt umstrittenes Urteil. Von der Knockout-Power kann ich nur was gegen Kirkland erkennen. Gegen Khan. Ich meine, sobald der Windchen weht, fliegt der Khan sowieso durch die Gegend. Das soll man jetzt auch nicht überbewerten. Und von dem her ist Canelo meiner Meinung nach, er ist gut, keine Frage. Aber er ist halt einfach so Hype auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Und Golovkin wird es auf jeden Fall zeigen und ihn böse K.O. schlagen. Böse K.O. schlagen, definitiv. Der wird ihn stoppen. Ich sehe keine Chance. Ich weiß nicht, wie er das machen will. Wie will er sich denn eben ziehen, wenn die wenigstens gleich groß wären und Canelo wenigstens von der Reichweite her mithalten könnte, würde ich das wirklich enger sehen, weil man muss schon sagen, da hatte Emanuel recht, vom Skillset unterscheiden die sich nicht wirklich so arg. Aber ich sehe halt den körperlichen Vorteil und die Power ganz klar bei Golovkin.
Reichweitenmäßig hat Alvarez 1 cm Vorsprung.
Ja gut, trotzdem, aber du musst ja den Oberkörper und die Beine mit reinrechnen, ne? Und der Golovkin ist wie viel größer? 10 cm?
4 cm. Ah, ich sag da gleich was zu.
Ja, glaube ich jetzt halt nicht, dass der nur 4 cm größer
ist. Doch, 1,90 ist der und
ja, Alvarez 1,75. Ja, geh nicht nach Boxtrack-Angaben, weil schau dir einfach den Stare-Down an und ist ja enorm größer, auch von der Frame vom Körper und so. Also meiner Meinung nach keine Chance für den überbewährten Bubi von Mexiko. Und ja, hat sich der La Hoya natürlich jetzt dann die Finger verbrannt mit dem Matchup. Verdient natürlich viel Geld, aber ja, keine Ahnung, warum er da jetzt einen Jungen so verbrennt, anstatt dass er da gegen Charlo Risiko eingeht, wobei ich da Canelo auch schon jetzt nicht so als Überfavoriten sehen würde. Ja, aber dann faced man halt einmal Golovkin, den konnte man ja nicht mehr aus dem Weg gehen. Der mediale Druck war einfach zu groß, den noch weiter zu ducken und ja, es tut mir sich auf jeden Fall mehr gefallen, wie wenn man halt nochmal irgendwie ein Kotto aus dem Grab ausschaufelt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie er den ausboxen soll. Geht nicht. Weil man jetzt halt gegen Jacobs was erkannt haben soll, dass Jacobs Canelo in die Wüste schickt, das darf ja jedem auch klar sein.
Hast du fertig?
Ja. Mach. Hier ist der Ball. Ich spinne dir zu.
Ich könnte es eigentlich schnell machen und das komplette Gegenteil von dir behaupten, was du jetzt gerade gesagt hast, und es beenden.
Du kannst nicht beenden.
Aber ich führe es aus. ja, was soll ich dazu? Wo soll ich anfangen, besser gesagt? Fangen wir bei den körperlichen Aspekten am besten an, wo Tommy auch angefangen hat. Da sieht er ein Mismatch körperlich gesehen. Nein, also Alvarez ist natürlich kein echter Mittelgewichtler und das ist, denke ich, klar. Trotzdem ist er in seinen Kämpfen am Kampftag locker im Mittelgewichtslimit drin, wenn nicht sogar fast am Supermittelgewicht dran oder sogar dran, ich weiß es gar nicht, aber der hat auf jeden Fall eine extreme Kilogrammanzahl draufgepackt in seinen Kämpfen am Kampftag. Deswegen ist das für Alvarez überhaupt gar kein Problem, im Mittelgewicht zu kämpfen. Er muss einfach nur weniger abkochen. Das heißt, er hat sogar noch mehr Substanz in seinem Kampf jetzt gegen Golovkin. Ich denke, das liegt ihm sogar. Er sollte allgemein, denke ich, eine Gewichtsklasse sowieso höher boxen, als er es gerade jetzt tut. Vielleicht sogar noch eine drüber. Ich denke, 1-2 Gewichtsklassen kann er ohne Probleme weiter oben kämpfen. Weil er, wie gesagt, immer abkochen muss vor seinen Fights und das kostet halt auch viel Substanz, wie man weiß. Und dementsprechend kann ich mir sogar vorstellen, dass Alvarez da in der Vergangenheit auch manchmal Probleme gegen gewisse Leute bekommen hat, weil eben da auch, wie gesagt, Substanz flöten geht. Und ja, denke, die Körner, die sind jetzt halt sogar noch gegen Golovkin mehr da und dass ihm das sogar noch viel mehr in die Karten spielt, denke ich sogar. Also ich sehe das ein bisschen anders und körperlich so einen riesen Unterschied sehe ich da jetzt eigentlich nicht. Golovkin ist ein relativ kleiner Boxer fürs Mittelgewicht. Ein Gewichtsklassenaufstieg hätte ich bei ihm extrem negativ sehen gegen die ganzen super Mittelgewichtsviecher. So, da hätte ich meine Probleme, ihn als Favoriten zu sehen, zumindest gegen die Elite-Leute. Deswegen ist es für ihn eigentlich schon besser, jetzt auch einen Canelo zu kämpfen, wie gesagt, weil das von der Size her, natürlich ist er, glaube ich, 4 Zentimeter größer als Alvarez. Reichweite ist in etwa ausgeglichen, 1 Zentimeter Vorsprung für Alvarez, das ist eng. Also ist körperlich, denke ich, fast ein Duell auf Augenhöhe, wie gesagt, etwas größer, Golovkin leicht größer, also ein leichter Vorteil vielleicht, ja. Aber so am Kampftag, wie gesagt, da werden sich die beiden gewichtstechnisch wahrscheinlich gar nichts nehmen. Und dementsprechend sehe ich da im Prinzip ein 50-50-Ding so vom Körperlichen her. Vielleicht 55-45 für Golovkin, möglicherweise, weil das gewöhnt ist, in der Gewichtsklasse zu kämpfen. Dieses Argument lasse ich gelten, auf jeden Fall, klar. Alvarez ist diese auch von Golovkin nicht gewöhnt, gebe ich auch recht. Ja, ist auch ein Vorteil für Golovkin. Diese 2 Punkte lasse ich stehen, das ist okay. Da gibt es ein paar Prozente für den Golovkin. Aber jetzt tue ich mich dann auch wirklich schwer, Golovkin weiter irgendwelche Prozente zu geben, weil vom Boxerischen her hat sich Alvarez in seinen jungen Jahren, sagen wir mal so mit, ja, wo er gegen Mayweather gekämpft hat, fangen wir mal da an und sehen ihn jetzt. Also ich finde, das ist schon Wahnsinn, was für eine Entwicklung er da in den Jahren genommen hat. Natürlich auch, klar, durch die Erfahrung, die er gesammelt hat gegen erfahrene Boxer. Finde ich schon, dass er da wirklich eine riesen Verbesserung gezeigt hat. Allgemein, komplett, bis auf die Beinarbeit, finde ich, ist Alvarez in allen Belangen der bessere Mann gegenüber Golovkin. Jetzt sagst du natürlich die Power, ja, aber die wird nicht zur Geltung kommen, weil er halt der bessere Boxer ist. Alvarez nimmt in seinen Kämpfen eigentlich extrem wenig Hände. Hat eine sehr gute, stabile Doppeldeckung. Wenn die Gegner uploaden, kommt eigentlich kaum was durch. Der schützt seinen Körper, Kopf zusammen relativ gut. Ist sowas wie im Abraham-Style ein bisschen. Also wenn der in Doppeldeckung steht, ziemlich defensiv stark auf jeden Fall. Die Beinarbeit, klar, ist ein Manko. Ist aber bei Golovkin auch nicht wirklich gut. Konnte man dann auch im Kampf, in seinem letzten Kampf sehen. Ja, wo Golovkin, wenn man ehrlich ist, den einzigen wirklichen Mann mit Qualität geboxt hat, Daniel Jacobs, den man wirklich ernst nehmen konnte. Und da war es dann halt auch schon direkt sehr, sehr eng. Dementsprechend, ja, hast du natürlich gerade kritisiert, dass Canelo einen engen Kampf hatte gegen Lara. Klar, hat er gehabt, ja, das ist so, aber genauso hat Golovkin einen engen Kampf gegen Jacobs gehabt.
Ja, aber Jacobs ist halt wesentlich stärker wie Lara, ne?
Lass beide gegeneinander boxen in einer Gewichtsklasse, wo sich beide treffen. Keine Ahnung, wie das endet. Das weiß man nicht. Das sind so Mystical Matchups. Das kann man nicht sagen. Also finde ich nicht, dass man da vorher mal behaupten kann, Boxer X schlägt Boxer Y zu 100%.
Das ja, ist, gut, das kann man ja nie sagen. Ich meine, aber
genau, du hast jetzt zum Beispiel
gesagt, man kann ja das abwiegen ungefähr, oder?
Ja, natürlich. Die Stärken also gegeneinander abwiegen. Aber das sind halt so Matchups, die sind schwierig, weil das sind ganz unterschiedliche Boxtypen. Also ich finde, es gibt bestimmte Matchups, wo man wirklich einfach vorhersehen kann, was passiert. In dem Fall Golovkin gegen Alvarez, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich das Matchup da voraussehen kann, weil die Stärken eigentlich klar verteilt sind im Kampf. Golovkin hat mehr Power, das ist ganz klar. Canelo kommt eher aufs Boxerische. Und Canelo hat schneller. In dem Fall, ja, hat wieder auf den Beinen, sehe ich Golovkin auch leicht favorisiert, auf jeden Fall beinarbeitsmäßig. Da wirkt der Alvarez oft ein bisschen plattfüßig. Hat man gegen Lara gut gesehen, gegen beweglichen Gegner. Aber auch bei Golovkin hast du gesehen, gegen Jacobs, dass er auch auf den Beinen der Beste ist, ne? Weil da hatte Jacobs den wirklich teilweise sehr alt aussehen lassen. Dementsprechend beide haben nicht die beste Beinarbeit. Ne? Klar, Golovkin etwas stärker wahrscheinlich noch als Alvarez, aber viel nimmt sich das auch nicht. Also die einzige richtige Stärke ist eben, ja, die Power, die Golovkin hat, und das ist auch schon gleichzeitig seine einzige Chance gegen Alvarez, den K.O. Nur ist es so eine Sache, Golovkin hat in seiner Karriere bisher die Gegner meistens mit vielen Schlägen eingedeckt, bis sie dann endlich mal gefallen sind, und Canelo ist kein Typ, der Kombinationen nimmt. Da tut man sich sogar schwer, Einzelhände durchzubringen. Deswegen für Golovkin, der viel Risiko gehen muss in dem Kampf, weil er weiß auch, er boxt auf einer Auswärtsveranstaltung über die Punkte, da muss er schon, ja, ich weiß nicht, was passieren muss, dass er über die Punkte
gewinnt. Ja gut, aber Golovkin ist mittlerweile auch schon ganz schön ein Name für HBO, auch Zugpferd, ne?
Schon, aber du weißt auch, wenn es eng wird, kriegst Alvarez. Und da müsste Golovkin ihn schon wirklich wie einen Schuljungen aussehen lassen wahrscheinlich, dass, oder zumindest 9 bis 10 Runden klar gewinnen, dass er das Urteil kriegt. So,
ja, aber der braucht das nicht über die Runden.
Kann ich mir nicht vorstellen. Das sagst du, ich sag, das geht sogar safe über die Runden. Also Alvarez hat nicht die Power, um Golovkin umzuhauen. Ich denke, da sind wir uns einig in dem Bereich, ganz klar. Aber Golovkin, sorry, also...
Also du bist jetzt sicher, dass Canelo eigentlich gewinnt, oder?
Ich bin mir zu 100% sicher, gut, dass Alvarez nach Punkten gewinnt.
Ja, ich bin mir zu 100% sicher, dass Golovkin vorzeitig gewinnt. Dann sollen einfach unsere Zuhörer sich ein bisschen was ausdenken, was der Verlierer einfach zu machen hat. Liedchen singen oder so, das ist mir kein Problem. Ich lasse mich auf alles ein.
Da bin ich.
Auf alles bis auf Webcam lasse ich mich ein.
Gut, gehe ich mit. Ja, also wie gesagt, kann ich gerne, könnte in mein Wettkonto reingehen vor dem Kampf. Da werde ich auf jeden Fall einen guten Betrag setzen. 2,5 kriegt man mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, die kriegt man immer, die Quoten haben sich da eigentlich nicht verändert. Das ist, finde ich, eine unfassbare Quote auf Sieg für Alvarez, auch an alle Wettfreunde, also ich will euch da nicht verlocken oder verleiten, irgendwas
zu setzen, aber... Ja, nimmt K.O. Golovkin, wenn ihr euer Geld behalten wollt.
Tut das nicht, das lohnt sich nicht.
Pay for pay.
Ihr kriegt für die Golovkin... Emanuel arbeitet mit dem Buchmacher zusammen, der will euch nur locken. Der will euch nur locken, dass euer Geld verspielt.
Nein, ihr habt, also wie gesagt... Da eigentlich eine Win-Win-Situation. Also Heimveranstaltung, besserer Boxer.
Besserer Boxer.
Bessere Quote. Also es ist geil einfach.
Besserer Boxer.
Besserer Boxer.
Ja, er ist der bessere Boxer. Golovkin, sag doch mal ehrlich, man muss ganz ehrlich, du hast eben kritisiert, dass er gegen Cotto 2 Runden abgegeben hat und dass er gegen...
4 oder 5.
Deiner Meinung nach, wenn ich jetzt so gucke, wie das Urteil war, sehe ich, dass er den 120-108 geschlagen hat.
Ja, da sind wir wieder beim Tapiti-Cunningham-Thema.
Ja, klar, ist wenn man es offiziell anguckt, aber 5 hat er nicht gewonnen. Also ich habe den Kampf, glaube ich, 117, 111, 118, 110. Kann es in 2. Runden geben, ohne Frage, aber Cotto ist jetzt auch kein Müllabfuhr oder so. Ne? Ich meine, guck dir den Kampf gegen Mayweather an, so schlecht war der
ja, aber das waren ein paar Jahre davor, muss man sagen. Und hör mal zu, du sagst, Canelo gewinnt nach Punkte. Es war gegen Cotto wirklich relativ eng. Jeder hat gesagt, der fährt Cotto weg, der schlägt einen K.O. Und Cotto hat in den letzten Runden sogar noch echt gut mitgehalten. Warum soll dieser Golovkin nicht tun?
Habe ich ja gerade erklärt. Sinn. Guck mal, jetzt könnte ich auch wieder böse sein, so wie du es gemacht hast. Doch, du hast Golovkin zum Beispiel, haben viele gefordert, vor einigen Jahren mittlerweile schon, dass der gegen Golovkin boxt. Ist nie zustande gekommen. Ja, ja? Golovkin gegen Cotto. Ja. Sollte kommen, Mittelgewicht.
Weil er der Titelträger war.
Dann haben viele gesagt, im Mittelgewicht ist Cotto sowieso nicht der Richtige. Was wird Golovkin dann mit ihm veranstalten? Ja, es ist nie zustande gekommen, das Duell. Warum auch immer, ist mir auch egal warum. Fakt ist, dass es nicht ausgetragen wurde. Und deswegen, man kann das nicht sagen, was passiert wäre, wenn die beiden geboxt hätten. Du kannst das jetzt sagen, ja, der hätte ihn weggemacht. Ja. Kann sein. Kann sein, muss aber nicht sein. Wir haben es nicht gesehen. Und dementsprechend, Golovkin hat wirklich bis auf Jacobs, und der hat auch nur einen guten Sieg in seinem Rekord, muss man ehrlich sein, wen hat Jacobs denn geschlagen außer P-Rock? Das ist ja nix.
Quillin in der ersten Runde.
So, er hat im Rekord...
Peter Quillin in der ersten Runde?
Ja, Quillin, genau. Das war der einzige Mann, den man ernst nehmen kann, ne? Genau, so ist es. Ja, dann den P-Rock, den hat er verloren. So, und ja, es hat einen guten Sieg und eine klare Niederlage im Rekord gehabt. Es ist also, Top-Mann tue ich mich schon schwer. Also Mittelgewicht bietet einfach gar nichts, wenn man ehrlich ist. Und Golovkin ist bisher total untested. Muss man schon so ehrlich sagen. Nimm mir einen großen Sieg sonst von Golovkin.
Macklin Gill, der hat, man im Nachhinein kann man drüber lecken. Lass mich halt einmal ausreden.
Ja, da redet.
Okay, danke. Macklin war zu dem Zeitpunkt ein gefährlicher Mittelgewichtler. Jetzt im Nachhinein, natürlich kann man drüber reden, ja, und solch und war. Rubio, alles im Nachhinein kann man schlecht reden, aber zu dem Zeitpunkt, wo er die dann gefaced hat, waren die Top 5 alle.
Macklin hatte 4 Niederlagen zum Zeitpunkt, wo er geboxt hat.
Ja, gegen Leute aber ist teilweise. Der K.O. gegangen großartig, oder? Außer einmal davor.
Ja, das gegen reicht Felix, auch.
Bitte?
Das reicht auch, hast du die Kämpfe angeguckt?
Gegen Sergio Martinez 11 Runden gegangen, hat da nicht schlecht ausgeschaut vor die
Bundesliga. Ja, und ist gegen Sebastian Heiland K.O. gegangen, also come on. Also,
das ist doch danach. Also, ja,
trotzdem
hat er ja, gut, verloren. Gut, da hat er gegen Lara hart auch verloren.
Ich sage ja, nimm mir einen Top-Sieg von Golovkin, nicht gegen irgendwelche. Die sind alle, natürlich sind die in der Gewichtsklasse, haben die ihre Berechtigung gehabt, aber das sind ja keine Top-Leute gewesen. Das sind Curtis Stevens und Azuma Adama und Daniel Giel und was da alles für Leute sind. Millie Monroe David Jr. und David Lemieux. Ja, der hat doch auch alles verloren, sonst gute Leute.
Ja.
Nimm mir einen guten Sieg von Lemieux.
Nimm mir einen guten Sieg von Canelo.
Oh, da kann ich dir 3-7-8 sagen, wenn du willst. Okay. Ja,
Kirkland gegen den Ishida gewonnen hat. Können wir gleich mal abschreiben. Mach ich gleich mal einen Strich. Okay, weiter.
So, fangen wir mit Cotto einfach mal an. Cotto ist schon... Ich habe Boxer offen schon
eben. Genau, okay.
Cotto ist für mich ein absoluter Weltklasse-Mann. Natürlich jetzt in der Zeit 2015 nicht mehr das, was er mal 2011 war oder
2012
war. Ja, aber Cotto hat Christoph Kolumbus Amerika entdeckt.
Trotzdem,
das Zeitpunkt.
So ein Mann wie Cotto hat hat Golovkin einfach gar nicht im Rekord. Das ist einfach so. Das ist nicht zu finden. Das ist einfach irgendwelche, keine Ahnung, Top 10 Leute oder Top 15 Leute Mittelgewicht und du weißt, wie scheiße die Gewichtsklasse ist. Es bietet
nichts. Was soll er denn machen, wenn
keine die
nicht gegen ihn boxen wollen?
Das spielt ja keine Rolle. Warum? Es ist aber so, er hat nichts im Rekord und deswegen.
Okay, dann lassen wir Cotto mal als guten Mann stehen. Wen haben wir noch?
Canelo. Ja, wir können weitermachen. Genau, Lara können wir nehmen. Du sagst, ist der Kampf war eng. Ja, natürlich, aber Lara ist auch ein absoluter Elite-Boxer.
Ja, das hat gegen Matarosa nicht so ausgeschaut, aber okay.
Ja, viele Leute hat Ward im ersten Kampf gegen Kovalev denn so toll ausgesehen.
Ja, das ist aber ein anderes Level.
Das ist kein anderes Level. Lara ist ein Topmann. Und genau wie Golovkin auch. Oder wie Canelo auch, meine ich. So, da kannst du weitermachen. Floyd Mayweather, gut, war, ja.
Ganz knapp verloren.
Ja, die offiziellen Punktkarten hatte eine 114, eine hatte, ich gucke es nach, 112, 116 und eine 111, 117. Also ich sehe hier zumindest jemanden, der mit, ich glaube damals 22 oder 23 Jahren, also quasi noch ein Kind ist, ja,
Der Warboy schon 40 Profikämpfe gehabt hat zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und gegen Austin Trout gewonnen hat.
Gebe ich dir recht. Siehst du, jetzt hast du doch einen guten Sieg von ihm gefunden.
Austin Trout. Austin Trout hat mittlerweile mehr verloren als.
Ja, ja, im Nachhinein betrachtet, was du gerade
also bereits immer wieder bei dem Thema.
Als Argumentation für deinen Golovkin genommen hast.
Genau, siehst du.
Also, völliger Quatsch. Ne? So, sagst du was? Ne? Ja, hast du was gemerkt gerade?
Ne? Ja, die du merkst
genau. Ja, ja, ich hab's gemerkt, dass du Quatsch erzählst. Ja, ja, das hab ich schon gemerkt, genau.
Quatsch. Aber egal, mach weiter, weiter.
Ich hab mich nur die Fakten. Ich hab die offiziellen Scorecards vorgelesen. Und da ist es so, dass halt der Canelo besser ausgesehen hat als alle anderen Gegner zuvor in den letzten Jahren. Und von daher hat er eine gute Leistung gegen Floyd abgerufen. Ein enger Kampf, aber klar für enger Kampf, aber verdient für Mayweather. Ja, das ist ja so gewesen. Und das als junger Boxer mit
30 Jahren. Also gut, ich finde nicht, dass das ein enger Kampf gewesen ist.
Nee, war auch nicht. Aber
guck halt ich halte mich an die Scorecards.
Ja, ja, okay.
Gut. Und die sind 112, 116, 114, 14.
Ist Helenius hat damals auf die Scorecards gegen Chisora gewonnen.
Ja, war auch eng. Aber ja, war eng. Ja, ist es halt.
Ja, Heimurteil. Vier Runden für Chisora, ne? Also wenn man das richtig wertet. Ohne einen Bonus und ohne.
Kannst du 7-5 machen, 8-4 machen. Aber es ist ja keine Vorführung. Weißt du, ich meine? Also es ist. Ja, ich habe ja auch gesagt, Floyd hat das ja auch gewonnen gegen Canelo. Ich will auch sagen, auch klar gewonnen. Aber es war trotzdem jetzt keine Gala-Vorstellung, keine Vorführung. Es war kein riesen Klassenunterschied. Ja, es war ein normaler Sieg.
Ja, das stimmt schon.
Ja, aber, das stimmt. Und es war enger als wie gesagt, die anderen Gegner. Das ist so ein Mosley ist 120, 108 eingegangen zum Beispiel gegen Mayweather. Also das meine ich halt. Ne? Das ist ein ganz klar, keine Runde gewonnen.
Aber Maidana hat auch mehr abgeliefert wie Canelo zum Beispiel.
Maidana war, genau, war der im ersten Kampf zumindest, im zweiten nicht mehr, aber im ersten Kampf, ja, war der Floyd die meisten die Probleme gemacht
Taktik. Hat. Ich finde auch vielleicht, dass Canelo das andere Trainer gut tun wird. Dieser Robert Garcia wird, glaube ich, sehr, sehr gut zum Canelo passen.
Du musst auch wieder sagen,
echt auch mal überdenken, so, weil der Garcia hat so viele Kämpfe eigentlich wirklich besser gemacht. Ne? Also zum Beispiel mit dem Maidana, wenn ich mir den vorher gegen Alexander anschaue, da wollte er aufhören. Dann geht er ins Garcia-Camp und ist wie verwandelt. Ich meine, ist jetzt natürlich weit hergegriffen, dass ich sage, andere Trainer, die den gut tun, ist natürlich ja Quatsch. Aber ich glaube, dass das Potenzial von Canelo einfach für so einen anderen Trainer, warum nicht?
Ich sehe das anders als Imanu. Also ich finde, man kann einen Boxer nicht alleine an seinen Kampfrekord beurteilen, sondern muss
nicht
auch alleine, sehen...
Ich bin ja auch noch nicht fertig. Ich habe ja gerade das angefangen. Ach so, okay. Da würde ich noch kurz noch zu Ende führen.
Achso, hast du nur Luft geholt? Und
ja, ja, aber nicht mal. Ich wollte den Tommy ja auch noch zu Wort kommen lassen. Er hat ja schon Angst gekriegt über seine Argumentation, dass die.
Frontest dich doch selber die ganze Zeit.
Ich habe die Fakten schon alle widerlegt. Frontest dich selber. Ja, gut, wenn du das so siehst. Ich hoffe nicht, dass es das anders auszusehen. Bin ja auch noch nicht fertig. Also wie gesagt, wir sind ja gerade beim Kampfrekord. Ich versuche zu veranschaulichen, dass Canelo da auf jeden Fall wesentlich besseres Material schon vor den Fäusten hatte, als es Golovkin je getan hat. Und Golovkin ist mittlerweile 35 Jahre alt und boxt vielleicht noch 3 Jahre. Und Canelo ja, steht trotz 50 Profikämpfen erst am Anfang seiner Karriere wahrscheinlich, wenn da nichts Großes mehr dazwischen kommt oder ihn Verletzungen plagen oder etc. Dementsprechend sieht man, wo der Weg halt bei, oder wo Canelo steht und wo Golovkin steht. Golovkin hat seine Karriere quasi, ist fast gelaufen, er kann jetzt noch, keine Ahnung, vielleicht 2, 3, 4 große Kämpfe machen, dann war es das wahrscheinlich und Canelo beginnt gerade in seine beste Zeit zu kommen und immer noch am Lernen. Ja, der
aber
ist
eine Frage
ja.
An dich. Canelo hat ja bis jetzt noch nie viel Hände genommen. Sakin ist ja so ein bisschen ungetestet auf jeden Fall. Gibst mir recht, oder?
Ja, warum hat er nicht viele Hände genommen? Das kann ich bei Floyd dann ja, auch sagen.
Nein. Ich meine, könnt ihr euch ja mal anschauen bei YouTube. Jose Miguel Cotto gegen Canelo. Und
ja,
das war der Einzige, wo ich ihn weiß. Mal richtig getroffen hatte. Und da war
nein,
er gut shaky
nein.
Und so.
Nein, der wurde auch gegen andere schon getroffen. Aber nicht in keiner großen Vielzahl. Guck dir den Angulo-Kampf zum Beispiel an. Guck dir den Kampf gegen Kirkland an, die ersten 2 Runden. Der hat schon ordentlich drauf gefeuert.
Der Kirkland ist ja Banger, das stimmt schon, ja.
Aber es ist nichts Großes passiert. Nein. Also ich gebe dir recht gegen den Bruder von Miguel, gegen wie ist er noch gleich?
Hosse.
Hast du gesagt, Hosse, okay. Ja, hast du recht, da gab's einen kleinen Chicken Dance mal irgendwo in den Anfangsrunden, 4., 5. Runde oder sowas, habe ich auch im Kopf, genau. Aber das war auch das einzige Mal, wo sowas passiert ist.
Ja.
Floyd war auch, glaube ich, einmal am Boden seiner Karriere, das heißt nicht, dass er schlechte Nehmerfähigkeiten hat. Ich gehe sogar bei Floyd mittlerweile davon aus, dass er sogar relativ gut
ist. Nee, ich habe ja keine schlechten Nehmerfähigkeiten unterstellt, sondern das ist halt, weil ja Fragezeichen dahinter ist.
Ich denke, wenn man in 51 Profikämpfen gegen wirklich, ja, teilweise wirklich Weltklasse oder ehemalige Weltklasse-Leute da nie zu Boden muss, hat man entweder mega Nehmerfähigkeiten oder man hat eine extrem gute Defensive oder ein Mix aus beiden, wie auch immer. Und ich denke, das wird auch sich gegen Golovkin nicht ändern. Golovkin ist schon ein Top-Mann auf jeden Fall, im Mittelgewicht der Beste auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, ohne Big Win in seinem Rekord und der erste gute Mann oder richtig gute Mann von Weltformat ist jetzt Canelo, den er faced. Und klar, ist es möglich, dass er dann auch trotzdem was zeigen kann. Aber ich habe, wie gesagt, meine Bedenken, weil er eben im letzten Kampf schon einen Mann geboxt hat, der weit über der Qualität vor dem steht, was er bis dahin geboxt hat. Und genau in so einem Kampf hat er eben schon extreme Schwierigkeiten gekriegt. Und es war sau eng nach Punkten, wenn man es neutral scored. Also Tendenz dann wahrscheinlich eher Draw oder sowas. Ne? Und wie gesagt, ich finde Canelo ist da in der Hinsicht qualitativ besser als Daniel Jacobs. Und deswegen sehe ich...
Ja, aber würdest du denn sagen, dass Canelo safe gegen das Miracle-Männchen gewinnen wird?
Ja, das ist wieder so eine Sache. Daniel Jacobs natürlich auch nochmal. Du kannst ja fast, ist ja am Kampftag eher im weit fast, boah, ich weiß nicht, vielleicht sogar im Halbschwer, ich weiß nicht, das ist ein übelster Size-Unterschied. Das würde ich vom Style wieder nicht so positiv für Canelo sehen, weil er halt viel zu big ist dann am Kampftag, der Jacobs. Aber wie gesagt, der Golovkin ist ein Mittelgewichtler, denke ich, naturell auch. Der gehört weder ins Supermittel noch eine drunter, der gehört genau ins Mittel und meiner Meinung nach ist Saul Alvarez da auch extrem gut aufgehoben im Mittel. Wie gesagt, size-mäßig wirst du sehen am Kampftag, das ist fast ausgeglichen, wie gesagt, bis auf die 4 cm Größenunterschied, die Golovkin da hat.
Ja. Bist du noch da?
Ja, also wahrscheinlich kurz weg. Ich würde in dem Fall auch auf jeden Fall mit Golovkin gehen. Ich denke auch, er ist körperlich einfach überlegen. Und bei Golovkin bin ich mir noch nicht so sicher, was so sein wirkliches Chin angeht. Ich denke, der ist ja durchaus verwundbar, so zumindest hatte ich so teilweise den Eindruck bei den Treffern, die er genommen hat, wenn er jemand ein bisschen härter schlägt, aber ich glaube nicht, dass Alvarez derjenige ist, der das dann wirklich schafft, ihn vorzeitig zu schlagen und deswegen würde ich einfach mal irgendwie mit einem knappen Punktsieg von Golovkin gehen. Wie siehst du das denn, Chris?
Ja, also schwierig, also ich kann Imanu verstehen, aber ich bin auch eher auf der Seite von Tommy. Also ich sehe jetzt auch den Kampfrekord von Alvarez jetzt nicht so als das Überding. Wie bewertet man den Kampf? Also ich finde, A ist Golovkin der bessere Boxer und B ist es ein natürlicher Mittelgewichtler und er wird auch am Kampftag dann auch körperlich überlegen sein, in meinen Augen. Und sollte das Ding relativ klar gewinnen. Also ich würde jetzt auch den Kampf gegen Jacobs nicht überbewerten. Ja. Bisher hat er sich kaum eine Blöße gegeben. Wenn man jetzt von dem Kampf gegen Jacobs, der ja auch nicht der schlechteste ist, absieht. Ich weiß auch nicht, warum, ich meine, wenn man jetzt unterm Strich sagt, dass der Alvarez mit seinen 27 Jahren der erfahrenere Boxer ist, weil er die besseren Namenrekord hat, so unterschreibe ich sofort, aber was hat das denn letztendlich für eine Aussagekraft am Samstag in 2 Wochen? Also in meinen Augen gar keine. Kommt letztendlich auf die Boxer an und wenn man die beiden gegenüberstellt, dann sehe ich da eher die Vorteile bei Golovkin und nicht bei Alvarez, nur weil er den scheinbar besseren Kampfrekord hat. Oder den anscheinend besseren.
Ja, aber ich sehe das auch nicht, dass der Kampfrekord wirklich besser ist, weil die Leute, die er geboxt hat, ja teilweise Past Prime waren oder wie
Khan ja,
in der Gewichtsklasse nicht zu suchen hatten oder Chavez Junior, der sicherlich ja auch kein Spitzenmann ist oder kein richtig guter Boxer ist.
Sicher, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist halt, das sind halt alles erfahrene Leute, ne? Also jetzt unabhängig von ihrem Zustand zum Zeitpunkt des Kampfes, sind das Top-Namen gewesen. Und die hat halt Golovkin in der Menge nicht vorzuweisen. Also wenn überhaupt, dann ist da Jacobs. Und ansonsten ist das alles zwar ganz nett, aber jetzt auch nicht Top-Level, was wohl der Gewichtsklasse geschuldet ist.
Ja, man kann...
So, so ja. Im Endeffekt hat er Jacobs geboxt.
Kell Brook mit Amikan vergleichen.
Kell Brook, genau, wollte ich mal sagen. Ist auch nicht in der Gewichtsklasse eben. Das ist auch ein
ja, das ist so wie Carr.
Ja, aber ich meine, was hat das für eine Aussagekraft in zwei Wochen?
Das kann ich dir sagen, was für eine Aussagekraft das hat. Das zeigt, dass Golovkin mit ernsthaften Gegnern, wie Jacobs zum Beispiel, extreme Probleme hat, mit guten Gegnern, die Qualität haben und Leute, die ja nicht auf Weltniveau sind, die er klar schlägt. Das heißt, selbst er ist über diesen Leuten, die kein Weltniveau haben, aber die Leute, die Weltniveau haben oder gut sind. Jacobs ist ja für mich kein Weltelite-Fighter, weil er selbst kaum große Siege hat. Ist ein guter Mann auf jeden Fall. Aber auch der gehört nicht zur Weltklasse, zum Weltklasse-Format.
Und ja, aber Weltklasse, das heißt, ich meine, es ist ein dehnbarer Begriff. Also du kannst ja, ich meine, wenn du sagst, Alvarez ist Weltklasse, dann würde ich dir halt gerne die Frage stellen, wie er seine Siege denn errungen hat. Also für mich ist Alvarez nicht unbedingt der Überboxer. Ne? Also und ja, also Boxer 1:1 zu vergleichen, ist immer eine schwierige Sache, ja. Also
er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Weltmeister besiegt. Alvarez, Amerikaner war Weltmeister, Cotto war Weltmeister, ich glaube Kirkland auch, Mayweather sowieso, Angulo war Weltmeister, Trout war Weltmeister, Mosley war Weltmeister.
Ja, aber du findest
sind auch die natürlich.
Mosley war kein Weltmeister.
Mosley war nie Weltmeister?
Na, war kein zu dem Zeitpunkt.
Nee, ich meine allgemein.
Ach so. Das ja, aber allgemein,
alles Leute waren, die Weltklasse-Format hatten oder waren oder wie auch immer. Das, natürlich kannst du nicht sagen, dass sie alle Prime waren oder so, natürlich nicht. Aber das sind zumindest Leute, die absolutes Weltklasse-Format hatten oder haben oder aktuell noch haben hatten, oder ja. Zumindest, ne, so, und die waren auch an einem Kampftag. Amir Khan ist ja klar in einer anderen Gewichtsklasse angetreten, trotzdem ist das ein Top-Mann, Weltklasse-Mann, das ist ja einfach so.
Ja, er war es zumindest mal.
Cotto auch.
Ja, aber du kannst das gleiche Spiel doch auch bei Sauerland-Boxern machen, du findest bei Abraham oder bei anderen findest du auch Boxer im Kampfrekord, die irgendwann mal eine gehobene Klasse, also ich will jetzt nicht Weltklasse sagen, aber keine Ahnung, Helenius hat ja auch gegen Peter geboxt und Peter war vor 10 Jahren auch mal Welt.
Ja gut, da sind aber dann auch Vergleiche, die hinken wirklich, also das ist ja dann schon, ich meine klar, du kannst jetzt also in die Cotto in der Zeit von 2015 nicht mit einem Samuel Peter von damals vergleichen. Das ist ja übel. Peter ist nicht mal mit Top 50. Cotto gehört stand heute immer noch in die Top 10 locker von der Gewichtsklasse rein. Also, sorry, der Vergleich hinkt da schon gewaltig.
Nein, mir geht es jetzt nicht um die Person Peter, sondern mir geht es einfach darum, dass du dieses Spiel bei ganz vielen Boxern kannst, also das können auch Sauerland-Boxer sein, die haben auch irgendwann mal gegen Weltklasse-Leute geboxt oder gegen Boxer, die mal Weltklasse gewesen sind, und trotzdem würde ich nie so weit gehen, die haben zu dem Zeitpunkt gegen Weltklasse-Boxer geboxt, das ist ja einfach nicht der Fall, die haben gegen großen Namen geboxt, das ist alles.
Ja, wie gesagt, also bei Canelo sehe ich die guten Namen, wie gesagt, immer noch in einer Top-Verfassung. Also bei Khan, klar, der kommt aus der Gewichtsklasse weiter drunter. Trotzdem ist er auch zum 2016 ist er absoluter Weltklasse-Mann, auch jetzt noch, weiß ich nicht. Sicher hat er auch ein paar Niederlagen in seinem Rekord, aber viele sind auch sehr eng gewesen. Hat auch viele große Siege immer noch gefeiert. Ich weiß nicht, das ist doch ein absoluter Weltklasse-Mann. Man kann sich darüber jetzt beklagen, dass er vielleicht in der Gewichtsklasse zu tief war zu dem Zeitpunkt. Das Jahr ist bei Brook von Golovkin aber genau das Gleiche. Also,
ja, klar.
Das kann man auch wieder so vergleichen. Deswegen stand jetzt, hat Golovkin einen Mann besiegt, wo ich ihm Respekt richtig für zolle. Das ist Jacobs, aber das Ding war halt auch sau eng. Und ansonsten hat er halt noch nichts bewiesen. Und wenn er noch nichts bewiesen hat, er hat das also noch nicht unter Beweis gestellt, Weltklasse-Leute zu besiegen. Und deswegen habe ich berechtigte Zweifel, dass das auch in Zukunft passiert, weil er eben schon gegen Leute wie Jacobs übel Probleme bekommen hat.
Ja, aber Jacobs ist nicht Alvarez. Also das sind ja
eben,
das völlig ist das unterschiedliche Problem. Boxer.
Alvarez boxt nämlich in einer ganz anderen Liga als dieser Jacobs.
Und, ich gar nicht so. Also ich
sehe auch
nicht.
Das braucht ihr oder du jetzt auch gar nicht so sehen. Das werden wir in 2 Wochen sehen, dass es so ist.
Ja, natürlich.
Und da werden sich viele Leute extrem, extrem wundern, die hier den Golovkin favorisieren. Wie gesagt, das mag gegen limitierte Leute gut aussehen, was er da macht.
Und, hast du schon einmal so einen Außenseiter-Tipp durchgebracht? Das hat bei Brady's gegen Hugo angegangen.
Ich habe, ja, genau, jetzt kommt wieder seine, das hat er bei Sportfond auch schon gemacht, diesen einen Ausrutscher, den ich hatte, immer aufs Butterbrot zu schmieren. Guck mal in den Wettbereich rein bei Boxsportfond und dann guck mal, was für Außenseiter-Tipps ich da gelandet habe. Zum Beispiel, ich nehme jetzt auch
okay,
einen,
wie du einen. Respekt mit Dimitrenko.
Zum Beispiel, ist einer. Karo Murat auch. Hab ich auch. Ist der zweite. Guck noch rein. Ich habe noch drei, vier andere davor.
War der Mudan Außenseiter gegen diesen Bösel?
Der hat eine 5 gehabt. Habe ich da Sportforderung
gepostet. Ich habe hab die Kapfen nochmal
gesehen. Genau, da waren viele, viele 4er, 5er, 6er Quoten, die ich da durchgebracht habe. Ja, aber das ist, ist ja Kämpfe, keine wirkliche Außenseiterquote.
Ich wollte das jetzt nicht anprangern, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie schwimmst du gern gegen Herrn Stroben, habe ich das Gefühl manchmal. Aber wie gesagt, der Böse, meine ich. Du hast auch Ahnung vom Boxen.
Definitiv.
Nein. Definitiv richtig. Also ich respektiere alles von dir auf jeden Fall. Wirklich, also...
Aber darum geht es ja jetzt nicht. Also
gegen
es geht nicht darum... Also ich finde, es geht jetzt nicht darum, hier jemanden die Kompetenz abzusprechen. Also nee. Das ist ja auf gar keinen Fall. Aber ich sehe halt nicht, mir fällt halt der Transfer schwer von Canelo auf Jacobs. Also nur weil jemand gegen Jacobs schlecht aussieht, der ja jetzt wirklich ein ganz guter Boxer ist, heißt es ja noch lange nicht, dass er gegen Canelo chancenlos ist. Also ich finde, das ist über Ecken gedacht. Und ich sage dir eins, in 2 Wochen am Samstag sind bei Canelo nicht nur die Haare rot, also
pass auf, ich mach jetzt ein Deal mit dir. Hast du die Eier 500 Euro auf Canelo
zu setzen? Jetzt. Die Eier.
Ja, hättest du die jetzt, das zu tun. Bist du dir so sicher, dass du das machen würdest, auf eine 1,6 die 500 Euro zu setzen? Einfach nur nee, ja oder
nein. Würde ich nicht machen, ich wette nicht.
Okay, aber wenn du es tun würdest, wetten, würdest du es machen?
Wenn ich das Geld hätte und wetten würde, dann würde ich auf Golovkin setzen.
Okay, auch für die 1,6.
Ja.
Okay, gut, ist eine Aussage. Weil ich werde auf jeden Fall auf die 2,5 viel setzen, das sage ich jetzt schon. Und das ist auch kann ich alles hochladen, ist kein Problem. Wenn das hier einer irgendwie nicht glauben sollte oder Fans das sehen wollen, werde ich tun. Also ich bin mir da wirklich sehr sicher.
Screenshot kommt auf Facebook.
Soll. Kein Problem. Soll kein Trash-Talk sein oder so hier. Also ich bin mir wirklich da ziemlich sicher, sonst würde ich es auch nicht erzählen. Hat auch nichts mit gegen den Strom schwimmen zu tun. Ich sehe halt nur so die Fakten, die ich
vor dem Kampf daran... Die Fakten sind klar, nee, natürlich.
Dass Golovkin das Ding gewinnen kann, das habe ich nicht außer Frage gestellt. Ich habe ja gesagt, er hat die Knockout-Chance. Natürlich hat er die Power, aber ich sehe halt ihn die Power nicht unterbringen in dem Kampf. Ich weiß nicht, der kann Einzelhände bestimmt mal landen oder so. Aber Canelo, der weiß da auch, der boxt zu Hause. Der wird nicht viel machen. Der wird weggehen und wird immer in die Aktion von Golovkin reinschlagen, immer auskontern. Dass der auskontern weiß, der Golovkin, wissen wir doch.
Ja? Canelo hat in seinem letzten Kampf sehr oft an die Ringseile gestanden und hat sich da die ein oder andere Kombination geben lassen vom Chavez. Wenn er das gegen Golovkin macht, ist er definitiv reif. Und dann gebe ich auf jeden Fall Chris recht, dass der sich zu einem Boombugel verwandelt.
Genau das ist doch das, was Golovkin wollte. Der hat sich absichtlich dahingestellt, um zu kontern. Der hat ihn dann ein paar Schläge machen lassen, 7, 8 Canelo. Mal auf die Doppeldeckung. Canelo, ja, genau. Ja, schon auf die Doppeldeckung hauen lassen. Die steht extrem stabil, das ist ähnlich wie bei Abraham. Der will das auch zum Beispiel so, nur hat er keine Konterskills. Aber der Canelo ist einer der besten Konterboxer, die es wahrscheinlich ATM so gibt. Und da lass den Golovkin mal machen. Lass ihn mal uploaden. Der wird da schöne Konter kassieren. Und ja, schade, dass Canelo jetzt kein Überpuncher ist. Sonst würde ich hier sogar auf K.O. Ja, setzen wahrscheinlich.
Du gehst davon, also ich meine, du hast ja recht, die Fakten sind klar. Also wenn ich mir den Kampfrekord angucke, sind da viel mehr Weltklasse-Leute als bei Golovkin. Stelle ich auch gar nicht in Abrede. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel eher im Tommy oder im Eugen zustimmen würde und sagen würde, die sind alle zu dem Zeitpunkt schon past prime gewesen oder waren nicht in der richtigen Gewichtsklasse. Du gehst ja, du unterstellst ja, dass der Canelo einfach so mit der Power von Golovkin zurechtkommt. Und diesen Schritt gehe ich nicht so einfach. Also die Fakten jetzt einfach mal stehen gelassen, aber ich weiß nicht, warum du dir da so sicher sein kannst.
Das habe ich nicht gesagt, dass er nicht mit der Power zurechtkommt. Ich habe gesagt, dass Golovkin in dem Kampf Schwierigkeiten haben wird, Kombinationen zu landen, weil die Defensive von Canelo absolut wahnsinnig gut ist. Hast du Maidana 1 gegen Mayweather gesehen? Maidana war drückend überlegen in die ersten 6 Runden. Was hat die Power dem Maidana gebracht? Gar nichts. Null. Nichts. Sah schön aus. Ja, ein paar Runden hat er gewonnen. Genau, die hat er ohne Schlagkraft gewonnen. Deshalb, hat gepresst, viel geschlagen. Und das ist das Gleiche. Canelo wird sich auch, der wird auch viel in die Seile stehen. Der wird ja nicht wegkommen allzu gut. Der wird jetzt nicht wie Mayweather irgendwie versuchen, den auszuboxen. Kann er ja auch gar nicht, weil er so plattfüßig ist. Habe ich auch gesagt. Beinarbeit ist scheiße bei Canelo. Und vielleicht der einzige Schwachpunkt, so, wo ich sage, der ist fatal. Und deswegen, klar, der wird auch gegen Golovkin teilweise an den Seilen stehen. Doppeldeckung hoch, Körperdecken, kann er gut, beides gleichzeitig, wie Arthur ungefähr. Ja, und dann wird Golovkin was versuchen.
Ja, aber So, Brechstange dann, von Golovkin ist halt schon verdammt gut. Ne? Also jetzt mal die Gegnerschaft, Kritik ist geschenkt, kann ich verstehen. Aber trotzdem, also wenn ich einen Boxer nach seiner Leistung beurteile und sehe, wie er sich im Ring gibt und wie er sich verhält und den Jacobs-Kampf einklammere, sehe ich da eigentlich viele Siege, die durch wirklich sehr brachiales und schönes Offensivboxen herausgekommen sind.
Ja, aber gegen Gegner, kann man halt nicht ernst nehmen. Wenn jetzt Bayern München laufen gegen SV Meppen spielt, der gewinnt jeden Samstag 10-0. Ja, das hat aber nichts
zu sagen. Das ist nicht SV Meppen. Ja, also es ist jetzt vielleicht der HSV oder so.
Ne? Also, genau, aber der gewinnt Bayern halt auch immer.
9-2.
Ja, das ist, wie gesagt, kannst du dich noch an Karl Frotsch gegen Arthur erinnern? Der Karl Frotsch ist ja auch schon, würde ich sagen, einer, der ein bisschen härter schlägt zumindest, ne? Oder viele K.O.-Siege errungen hat. Was hat ihm seine Power und seine Dominanz gebracht gegen Arthur?
12-0.
Er hat die Runden gewonnen. Warum? Weil Arthur keine Konter setzen kann. Aber
Arthur hat von der Power.
Das ist doch nicht der Punkt. Darauf will ich doch hinaus. Du sagst, er kontert, aber ich meine, wenn du konterst, gehst du auch immer Gefahr, dass du selber gekontert wirst. Und,
nicht, wenn du in die Aktion reinschlägst. Und das kann Canelo perfekt. Das ist der Matchplan. Das wird so laufen. Er muss kein Risiko gehen auf der Karte. Er weiß genau, wenn die Runden relativ eng sind, kriegt er die. Er braucht kein Risiko eingehen. Golovkin muss das tun, weil er den K.O. braucht. Und das ist der Unterschied, auch mental gesehen. Der kann relaxed boxen, der Alvarez. Der kann ganz relaxed. Der braucht kein Risiko gehen, kann das ganz gechillt machen. Und Golovkin hingegen weiß genau,
bis die erste einschlägt.
Ja, wenn. Das haben auch
immer viele nicht gesagt. Wenn.
Dann lass mal bei Mayweather einen einschlagen.
Das ist klar, oder so. Das schlägt ein. Ja, das ist für mich einfach keine Frage.
Wie viel hat denn bei Jacobs eingeschlagen? Wie viele
Power? Ahnung, auf jeden Fall, weil so das am Boden schwer war.
Genau, bis zur dritten Runde sah es ganz gut, weil er sich in die Hosen gepisst hat, der Jacobs. Aber ab der dritten Runde nicht mehr, hat er den Kampf gefunden. Da hat Golovkin gar nichts mehr gelandet nachher. Außer normale Alibi-Jabs halt, wo er ein bisschen gescored hat. Aber Power-Punches kam danach gar nichts mehr. Und es würde mich nicht wundern, dass das gegen Alvarez genauso läuft.
Aber Respekt an beide, dass sie den Kampf machen. Das muss man auf jeden Fall so stehen lassen.
Ja, als Fan.
Das Geld hat sie natürlich zusammengeführt und so, ne? Ist ja ganz klar. Gibt es ordentlich was zu verdienen. Und ich vermute mal, dass auch die Pay-Per-View-Zahlen so schlecht nicht sein wird. Könnten schon 2 Mille werden?
Natürlich. Ja, aber das zieht ja.
Ja. Ist ja auch sportlich gesehen ein Hammerkampf, also weiß ich nicht, wann das letzte sportlich gesehen so krasse Kampf angestanden hat.
Also ich vermute einfach schon wieder so einen actionreichen Kampf, so wie Pascal gegen Kovalev 1. Genauso sehe ich diesen Kampf zwischen Canelo und Golovkin. Genau das Abbild von Pascal gegen Kovalev 1. Dass er immer wieder gute Einzelhände bringt, die ihn auch trifft, aber die Physis und die Power den einfach den Zahn zieht. Bis zur 7., 8. Runde. Und dann gibt es halt nochmal ein Rematch. Und dann vorbei. Also meiner Meinung nach, keine Ahnung.
Ja, ist auch wunderbar, dass wir so unterschiedliche Meinungen haben, weil das macht den Kampf dann für mich persönlich auch noch spannender.
Ja, und einmal Respekt an D-Zone, muss ich mal sagen. Wirklich hammerhaft von der Qualität auch bei der Mayweather-Veranstaltung gewesen.
Ja, das stimmt.
War wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt hat auch noch für das Monat hast du noch diesen Gonzalez-Kampf drin gehabt, du hast noch diesen Bill Joe Sanders-Kampf drinnen, der noch kommt, und den Canelo-Golovkin-Kampf für lau oder für 10 Euro halt. Das muss ich sagen, gebührt allerhöchsten Respekt und auch immer nur Lob an die Sohn von der Stelle. Also abonniert's euch wirklich. Das könnt ihr also monatlich auf jeden Fall kündigen und die 10 Euro sind sehr, sehr gut investiert.
Der erste Monat ist ja auch noch frei für die Leute, die es noch nicht abonniert haben. Also ihr könnt den Kampf auch dann
sonst schauen. Also wirklich keine Lags oder so. Das ist wirklich von der Qualität her sehr top. Die Kommentatoren sind auch gut. Also ja. Geht's halt rein ums Boxen. Keine Werbung großartig. Also schon sehr, sehr gut.
So ist es. Samira, was denkst du denn, wer da gewinnt? Ich habe mir noch gar nicht gefragt.
Wir haben so lange darüber geredet, aber ich wollte mich jetzt nicht einmischen, aber eigentlich, also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass Canelo Golovkin K.O. schlagen kann, das ist das Erste. Ich glaube aber, wenn es knapp nach Punkten gehen sollte, dann würde Canelo gewinnen, weil mit ihm mehr Geld zu verdienen ist in Zukunft, nicht nur, weil er jünger ist, sondern ja, weil ganz Mexiko hinter ihm steht. Eigentlich ganz Mexiko, weil er einfach mehr Fans hat und weil er halt Pay-Per-View-King ist in Amerika. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Golovkin den Kampf vorzeitig beenden kann und Ich würde auch mit Golovkin gehen. Ja, einfach weil er körperlich überlegen ist und ich mir schwer vorstellen kann, dass Canelo das 12 Runden lang ertragen kann, sagen wir so. Also er ist natürlich, ja, kann natürlich irgendwie auch flink auf den Beinen, so flink ist er auch nicht, aber ein bisschen irgendwie sich rausdrehen und so wird er bestimmt eine Weile lang können, aber 12 Runden vor Golovkin zu fliehen und vor irgendeinem harten Treffer, das ist schon ziemlich, ziemlich krass und deswegen würde ich da dann doch, ja, ich würde mich, glaube ich, auf Golovkin festlegen und ich finde den Kampf richtig krass, richtig Hammer. Ich freue mich darauf. Ich habe da eigentlich, also für mich können beide gewinnen, so ich mag beide Boxer, also es ist auch eng. Ich finde es auch schwer, sich festzulegen. Ich finde es jetzt nicht so klar wie bei den anderen jetzt vielleicht, aber ganz leicht. Also wenn es eng nach Punkten wird, dann glaube ich auf jeden Fall Canelo, aber einfach aus geldtechnischen Gründen. Sonst Golovkin.
Ja, und nicht falsch verstehen, bei meinem Tipp, dass ich jetzt hiervon ausgehe, dass 120, 108 ist für Canelo, ne? Also das wollte ich nochmal anmerken. Also ich denke auch, dass das über die Runden jetzt, sagen wir, ja, 116, 112, 115, 13 so in dem Bereich, ne, für Canelo. Ich denke, er gewinnt das Ding schon verdient, aber dass es trotzdem relativ knapp zugeht, also dass die Runden noch ziemlich eng sind, das schon. Also es ist keine Schulung, ja, das würde ich noch anmerken.
Na, da schau hin.
Also nicht wie du sagst hier, den haut den einfach locker weg, so, ne? Nee, also wie gesagt, Golovkin, klar ist, das ist schon ein Top-Mann, sonst
wäre ich nicht der Beste. Ich ziehe zurück,
der macht das. Aber das wird auf jeden Fall safe ein Punktsieg für Canelo, da bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher.
Na dann, liebe Leute, setzt alle auf Punktsieg Canelo.
Ja, bitte. Und dann feiert mich ab danach.
Sehr gut, der war jetzt gut, immer.
10% Gewinnbeteiligung will ich dann.
PayPal leg mal hin. Facebook.
Genau. Ein Spendenkonto für den Box-Podcast aufmachen danach, da kann man dann ein bisschen was zurückgeben.
Ja, dann wären wir soweit durch für diese Woche. Hat sonst noch jemand von euch irgendwas anzumerken, irgendwelche News oder irgendwas, was euch noch
Klitschko auf dem Herzen zurücktreten liegt? Aber das haben wir letztes Mal schon besprochen gehabt.
Ne? Ja.
Sonst eigentlich nichts mehr Großartiges. Ja.
Gut. Dann, wenn die Tonqualität vielleicht nicht ganz optimal war, wir experimentieren quasi zurzeit so ein bisschen rum, wie es am besten ist mit der Aufnahme. Da haben wir wahrscheinlich noch keine optimale Lösung gefunden. Das gestaltet sich nicht immer so einfach.
In der Regel sind wir auch online bei Kämpfen und reden da dabei. Also wenn einer da mal irgendwie kommen möchte, der kann uns privat über Facebook anschreiben. Dann kann der gerne mal bei uns auf den TS oder Discord-Server kommen und mit uns quatschen. Sehr, sehr gerne. Freuen uns über jeden.
Genau. Und ansonsten, wenn ihr Fragen, Wünsche, irgendwas habt, dann einfach kommentieren. Meldet euch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Servus. Servus. Ciao.